Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 550. Heute mit dem Rückblick auf AEW Cross New Japan Pro-Wrestling Forbidden Door 2023. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
Hallo.
Hallo.
Ich bin Markus. Der Kai ist auch dabei.
Hallo, ich habe einen neuen Namen.
Der Kai ist von der schnellen Truppe heute.
Ja, ich war grad, du sagst super oft meinen Namen zuerst und dann höre ich dir natürlich irgendwie immer nur mit einem halben Ohr zu. Sagst du, jetzt ist mein Einsatz. Ach, schön.
Ich habe mir gedacht, ich beginne mit den Leuten, die auch einen Nachnamen haben, aber ist egal. Ja, Forbidden Door 2 ist Geschichte. Wir blicken heute natürlich auf die Geschehnisse zurück. Ein langer Wrestling-Abend, eine lange Wrestling-Nacht liegt hinter uns. Der Markus ist der Einzige, der es hier zumindest partiell live geschaut hat. Markus, wie war die Stimmung eigentlich so live im Vergleich zu jetzt im Nachgang?
Ja, also am Live on Tape natürlich kein Unterschied. Es war natürlich ganz interessant, so ein bisschen parallel auch so auf Social Media zu sehen, was denn so andere Leute, die es auch live gucken oder die teilweise auch in der Halle waren, so dazugeben. Das macht man im Nachgang dann eher nicht. Das heißt, ich hole mir da so ab und zu ein bisschen so Live-Eindrücke von Leuten in der Halle, wo man das eine oder andere dann noch mitbekommt.
4 Stunden plus eben 1 Stunde Zero Hour. Da werden wir heute durchrauschen und euch unsere Eindrücke vermitteln und natürlich auch die Geschehnisse für euch zusammenfassen. Ihr wisst, wenn ihr noch ein bisschen mehr von uns haben möchtet, dann gerne bei Patreon, bei Steady vorbeischauen. Wir haben auch ganz aktuell natürlich auf Instagram das Gewinnspiel zu AEW Fight Forever laufen. Da sind inzwischen, glaube ich, schon knapp 150, 200 Teilnehmer oder so. Also schaut da gern auch vorbei. Der Kai hat ja da das ganze Projekt unter der Fuchtel. Und ja, diese Woche, da werden Markus und ich uns auch noch betätigen, da wird es das Fantasy-Booking bzw. die Predictions zu AEW All-In gehen, der großen Show in Wembley. Und außerdem haben wir auch noch die Classic-Review zu WWE Invasion 2001, Meller und mir. Und dann am Wochenende, da geht es dann ja schon gleich weiter mit dem nächsten Pay-Per-View bzw. mit dem nächsten Premium-Live-Event. Da steht ja dann Money in the Bank auf dem Plan. Da wird es dann hier natürlich auch die Preview geben und am Wochenende wird es dann auch die Review geben, dann mit dem Chris und dem Markus, die das dann zusammen möglichst schnell für euch zu Podcast bringen. Ich werde im Urlaub sein, der Kai ist irgendwo auf Reisen, deswegen überlassen wir diesen Podcast dem Markus und dem Chris. Ich bin sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin auch gespannt auf den Event, aber ich rede jetzt gar nicht mehr groß rum, weil ich habe schon gerade angesprochen, es gab viele Matches, es war eine riesige Show, 14 Kämpfe insgesamt und wir starten wie immer in der Zero Hour bzw. in der Kickoff Show und die begann mit einem Match zwischen Mogul Embassy, Swerve Strickland, den ROH Six-Man Tag Team Champions, Toa Leona, Khan und Brian Cage natürlich und die treffen auf El Desperado, Rocky Romero, Trent Barretta und wen habe ich vergessen? Chuck Taylor habe ich vergessen, ganz genau. Also Roppongi war auch noch mit dabei. Bunte Mischung, die wir hier haben und ich würde mal sagen, so als Opener eigentlich genau das Richtige, was man zu so einer Show bringen kann. Wir hatten längere Isolationsphase von Trent, ehe es dann Hot Tag gegeben hat. Desperado räumt auf und am Ende gibt es ein bisschen Unstimmigkeiten in der Mogul Embassy. Da trifft dann nämlich, also erstmal knallen Swerve und Cage gegeneinander. Dann trifft Cage auch noch Swerve mit einer Clothesline. Zum Glück vertragen sich am Ende wieder, arbeiten wir zusammen und fertigen dann hier Rocky Romero per F5 in den Cutter und dann eben dem Double Stomp von Swerve Strickland ab. Kai, guter Start hier in einen langen Kampfabend.
Ja, also das hast du auch gemerkt, die Halle war dann noch relativ leer natürlich, ne? Ging ja auch gerade erst los. Aber an sich, ich fand, wir hatten auf beiden Seiten auch ein paar gute Teamaktionen natürlich, ne? Gepaart mit den Unstimmigkeiten dann auch bei der Mogul Embassy. Das war dann ganz okay. Ich mochte auch diesen Spot, wo dann Desperado einmal jeden so ein bisschen abgefertigt hat und es danach noch die Umarmung gab. Das war dann wiederum ganz witzig, passt natürlich auch so zu den Best Friends, Chaos, Roppongi Vice, such dir einen der drei Namen aus. Hier wurde dann als Chaos gelistet. Das war dann ganz gut. Am Ende holt dann auch, wie wir es getippt haben, oder beziehungsweise wie ich es getippt habe im Tippspiel, Swerve dann auch hier mit der Mogul Embassy den Sieg, was ja auch Sinn macht natürlich, um Swerve so ein bisschen besser darzustellen. War okay.
Konnte ich auch sehr gut leben. Markus, wie ging es dir?
Ja, also war ein solider Opener, viel Action, viele False Finishes. Hat mir gut gefallen und hat vor allem auch ein bisschen mal so Stimmung reingebracht zu dem Thema. Die Halle war noch ein bisschen leer, da sind natürlich wieder die Internet-Experten rausgekommen, das habe ich live verfolgt, die alle ein bisschen besser wussten, so, oh, ja, das war im Vorfeld ausverkauft, das ist die Halle hier halb leer, so, ja, weil die Leute draußen noch anstanden, also die waren, glaube ich, ab dem dritten Match sehr, sehr voll, also nicht alles nur vom Schwarzmarkt aufgekauft worden und nicht weiterverkauft worden, sondern tatsächlich, wir hatten hier über 14.000 zahlende Fans, in der Halle übrigens auch der aktuelle die aktuellen Rekordeinnahmen über 1,2 Millionen Dollar hat man hier umgesetzt, wird natürlich dann voll on, für All-In sehr schnell im Schatten gestellt werden. Da sind wir derzeit bei 8,3 Millionen. Aber das vielleicht noch kurz dazu zu sagen, ist derzeit die Nummer 3 Show, was sozusagen den Umsatz angeht in Kanada, immerhin hinter WrestleMania 18 und WrestleMania 6.
Das ist doch schon mal eine Hausmarke auf jeden Fall. Und wie du schon gesagt hast, dann auch hinterher einfach, da war die Halle voll und die Stimmung war auch da. Also das kann man jetzt auch schon mal hier betonen. Also die Stimmung war da, bei den einen Matches ein bisschen mehr, bei den anderen Matches vielleicht auch ein bisschen weniger, aber grundsätzlich wirklich gute Stimmung natürlich in Toronto, Kanada.
Und was wir noch unterschlagen hatten, es gab davor noch, das haben wir nicht gesehen, ein Dark Match, nämlich Tom Lawler gegen Serpentico. Warum? Weil eigentlich jetzt geben sollen Tom Lawler gegen Adam Cole. Adam Cole allerdings erkrankt, ist da mit Fieber in der Halle gekommen, durfte nicht antreten. Hat man dann auch im Nachgang gesagt, Tony Khan, also wenn Tom Lawler sozusagen zur Verfügung steht, das nächste Mal, dann würde das Match auch gerne nachholen. Also vielleicht bekommen wir das mal bei Dynamite oder Collision auch.
Also kein Michael Jordan Flu Game von Adam Cole an dem Abend?
In dem Fall nicht, ne?
Dann machen wir weiter mit dem nächsten Match. Das war ein Kampf innerhalb des Owen Hart Cup Tournaments der Frauen. Und da treffen Athena und Billy Starks aufeinander. Die Siegerin wird dann in nächste Runde einziehen und auf Willow treffen. Das war eigentlich genau das Match, was Kai und ich auch so ein bisschen in der Preview hier prognostiziert haben, oder? Also erstmal ja. Athena durch ein bisschen dominant, dann Billy Starks, die auch mit ihren schnellen Aktionen hier reinkam. Und dann am Ende, ja, war es dann Athena dann doch, die mit Härte und Kraft sich durchgesetzt hat.
Ja, ganz genau. Also ich dachte sogar, Billy Starks kriegt noch ein bisschen mehr Offense, hatte aber dann trotzdem, wie wir gesagt haben, ihre Hopspots. Aber am Ende gewinnt Athena das Ding sehr, sehr klar, ist weiter, fertig. Ne? Also genauso, wie wir es auch in der Preview vorausgesagt haben.
Markus, wie ist eigentlich deine Meinung zu Billy Starks? Die ist ja gerade so ein bisschen fast schon ein Wrestling-Phänomen, ultra jung, die quasi das Wrestling parallel zur Schule nicht nur erlernt, sondern eben auch on Tour geht sozusagen. Und die ist ja noch gar nicht so 100% offiziell bei AEW unter Vertrag. Irgendwie alle glauben, sie ist es, aber da gab es auch widersprüchliche Meldungen. Wie siehst du hier den Charakter und die Wrestlerin
Billy Starks? Ich glaube, Jim Ross hat das, glaube ich, mal erwähnt, dass sie sie unter Vertrag genommen haben. Also ich finde es gut, ich mag sie sehr. Ich finde auch ihre Geschichte toll. Also die ist ja nicht nur, die hat ja nicht nur irgendwie die Schule gemacht, die war, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr gute Schülerin. War sogar dieser, was es in den USA gibt, diese Valedictorian, also quasi die Klassenbeste, die auch die Abschlussrede halten durfte. Also dürfte auch eine sehr smarte junge Frau sein. Und ja, ich finde das bei AEW generell gut. Man hat ja auch Nick Wayne, der wird ja jetzt auch bald 18 im Juli unter Vertrag schon genommen. Das heißt, ich finde das gut, dass man sich auch wirklich aus dem Indie-Bereich diese jungen Koryphäen holt, die auch schon sehr gut sind. Bei NXT geht man ja da bei der WWE einen anderen Weg auch, holt sich ja eher auch die College-Athleten. Und ich finde, da hat AEW, falls sie sie unter Vertrag genommen haben, alles richtig gemacht, weil die ist jung, die ist motiviert, die hat was und da sehe ich durchaus eine größere Zukunft, wenn die am Ball bleibt.
Also, Markus, ich muss mal sagen, ich sehe in dir eine größere Zukunft, wenn sie endlich mal diese blöde Senton vom Seil aufs Apron weglassen würde.
Ja, sag das mal den Jungen, die wollen das halt so.
Die wollen das halt so. Okay.
Das wird ja jeder junge Wrestler sagen, der gesagt hat, die Veteranen haben gesagt, damals mach mal ein bisschen langsamer, mach das nicht. Dann sagt er, nein, was haben denn die für eine Ahnung? Ich mach das einfach. Sean Waltman zum Beispiel, sein Kandidat, den haben wir das in den 90ern auch gesagt. Der hat gesagt, ja, schon gut, ihr könnt das halt nicht, ich kann das eben. Der ist jetzt mittlerweile um die 50 und sagt auch den Jungen, ja, komm, macht's mal ein bisschen langsamer, ruiniert sich nicht so damit. Also das ist, glaube ich, der ewige Wrestling-Kreislauf, damit muss man halt leben.
Okay, na gut. Machen wir weiter hier im Rundown. Wir haben noch ein weiteres Zero-Hour-Match, ein Einzelmatch zwischen El Phantasmo und Stu Grayson, der hier begleitet wird von The Righteous. Also nichts mehr mit Dark Order. Das ist ja schon vor einigen Wochen passiert, dass er hier zu The Righteous übergelaufen ist. El Phantasmo ja auch mit einer neuen Persönlichkeit quasi, seitdem er aus dem Bullet Club raus ist. ein bisschen straighter, sage ich mal, auch dieses Headbanger-Gimmick, was ich mir übrigens gar nicht abkaufe, aber im Ring trotzdem ein sehr, sehr guter, der eben auch hier spektakuläre Aktionen gezeigt hat. Stu Grayson auch immer wieder mit seiner Kraft, zum Beispiel dann zu Beginn einen El Phantasmo auch aufgefangen und da eben Aktionen rausgezeigt. Am Ende dann aber die Kombination aus Springboard, Satellite, DDT und Straightjacket Piledriver hier von ELP, wie er ja genannt werden möchte, zum Sieg. Ja, Kai, auch hier wieder, ich fand, gutes Match, nicht besonders lang, aber die beiden haben, wie ich finde, wirklich sehr, sehr viele große Aktionen hier reingepackt in den Kampf.
Ich bin noch am überlegen, ob ich in irgendein Meme für Instagram baue, dass El Phantasmo genauso aussieht wie Logan Paul, nur so ein bisschen anders. Weil, also da ist schon sehr viel Ähnlichkeit da, oder? Bin ich der Einzige, der das sieht.
Jetzt, wo du es sagst, ja, okay.
Ja. Übrigens, mir ist dann auch beim Gucken eingefallen, dass ich den sogar schon mal gesehen habe, weil der auch letztes Jahr dabei war. Und da fand ich den super spaßig. Nur ich hatte das komplett vergessen, weil es auch ein Jahr her ist, ne? Und ich sehr vergesslich bin. Aber auch hier, was ich mag den Stil, den er hat. Das ist natürlich dumm, auch mit diesem Nippeltwist, den er macht. Ja gut, ich habe halt einen dummen Humor, was soll ich sagen, ne? Das finde ich dann ganz spaßig. Auch die beiden zusammen, 7 Minuten. Ja, ich hätte auch nichts dagegen, ein bisschen mehr von El Phantasmo zu sehen.
Ja, der also, ist ja gut beschäftigt bei New Japan, muss man sagen.
Also Markus? Ja, da wirst du die Chance haben. Der wird jetzt nämlich bald sein zweites G1-Tournament bestreiten ab Mitte Juli. Das heißt, da gibt's auf jeden Fall mehr ELP.
Da muss ich ja 100 Matches gucken.
Ja, das richtig.
So viel Phantasma will ich auch nicht sehen.
Freut euch auf die Berichterstattung vom G1-Climax von Kai. Zu jeder Show eine Review. Ich verspreche es euch.
Zu jedem El Phantasma-Match mach ich euch ein Match of the Week. Dann könnt ihr mal gucken, wie er guckt. Wir sagt ja auch, Kai, wirklich, hör auf, wir haben gar keinen Bock mehr. Und ich sag, ich auch nicht, aber ich zieh jetzt durch.
Der El Phantasmo der Woche.
Genau.
Nein, war ein sehr schönes Match. Sehr schnell, sehr viel Action drin. Vor allem auch Stu Grayson als Heel natürlich jetzt auch ein bisschen in der neuen Rolle drin. Vor allem halt bei Ring of Honor im Moment zu sehen. Ja, hätte ich aber kein Problem. Beide ja auch Kanadier, hat mir ein bisschen auch so die Kanada-Battle hergezeigt. Also hätte nichts dagegen, von beiden ein bisschen mehr zu sehen, weil Stu Grayson eben, wie gesagt, geht ein bisschen bei Ring of Honor im Moment unter. Wenn man das nicht guckt, dann bekommt man von dem derzeit auch nicht so viel mit.
Das stimmt. El Phantasmo gefällt mir auch bedeutend besser, als das noch als hier getan hat. Da war er eben ultra drüber, was so seine Heel-Manierismen angeht. Er hat unfassbar viele Gesten gemacht und war einfach fast schon nervig, aber nicht auf die gute Art nervig, sondern auf die Geh-weg-Art nervig. Und inzwischen gefällt er mir wirklich gut. Also da merkt man auch, dass der schon immer ein toller Athlet gewesen ist und jetzt ein bisschen diese ganzen Manierismen, wie ich es gerade gesagt habe, ein bisschen zurückgeschraubt hat. Tut ihm gut, tut seinem Wrestling gut. Schönes Match, auch wenn es eben sehr, sehr kurz gewesen ist. Der Vorteil übrigens, also falls ihr euch jetzt fragt, wo kann ich denn die Zero Hour gucken? Zero Hour könnt ihr einfach im Live-Bereich vom AEW-YouTube-Kanal schauen. Da findet man den und könnt ihr euch dann anschauen. Es sind ja 4 Matches dabei, also für eine locker flockige Stunde Wrestling gratis, warum auch nicht. Machen wir weiter mit dem, ja sozusagen, Main-Event hier aus der Zero Hour. Und das ist ein weiteres Multi-Man-Tag-Match. Auf der einen Seite haben wir United Empire. Da haben wir den IWGP Junior Heavyweight Tag-Team-Champion, TJP. Der ist ja sonst an der Seite von, ich sag's den Namen immer falsch. Markus, wie heißt er? Akira Francesco?
Francesco Akira.
Ich sag's immer falsch rum. Ich weiß auch nicht genau, wieso. Genau. Dann der zusammen, also TJP zusammen mit Jeff Cobb und Kyle Fletcher, und die treffen auf die Los Ingobernables de Japón, IWGP Junior Heavyweight Champion Hiromu Takahashi, Shingo Takagi und Bushi. Ja, und was soll ich sagen? Wenig verwunderlich bei den Leuten, die wir hier im Ring haben. Auch das ein locker, flockiger Sprint, den wir hier eben gesehen haben, wo dann auch am Ende wirklich beide Fraktionen ihre Triple-Team-Manöver ins Ziel bringen konnten. Anfangsphase bestimmt durch eine Isolation von Bushi hier durch das United Empire. Dann Hiromu, der hat sich dann hier durchgesetzt. Jemand wie Jeff Cobb konnte ja auch glänzen, der immer wieder durch die Kraft tolle Kontermanöver gezeigt hat. Am Ende war es dann aber, ja, der gute TJP, der sich hier hinlegen musste nach dem Made in Japan durch Shingo Takagi. Jetzt fange ich mal bei Markus an. Markus, guter Abschluss für die Zero Hour hier, Fragezeichen?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Leuten, die LRJ war natürlich sehr, sehr over, auch bei den Fans in der Halle. Also die waren da sehr dahinter. Jeff Cobb, Kyle Fletcher auf jeden Fall auch immer gut. TJP natürlich auch. Ja, Jeff Cobb ist live halt immer eine Erscheinung. Haben wir auch in Deutschland schon öfter gesehen. Der ist halt einfach sehr stark, sehr athletisch. Kyle Fletcher, ja, der muss nicht mehr besser werden. Der ist schon sehr, sehr gut. Und ja, hat auf jeden Fall gut geklickt. Also ist halt so ein typisches Six-Man-Match, wie man es auch oft bei New Japan in den Undercards auf den Tour-Shows sieht. Aber die hatten alle sozusagen ihre Working Boots an, wollten da auch nochmal zeigen, was sie können vor großem Publikum. Ist ja auch für die Japaner immer was Besonderes, so in Nordamerika anzutreten. Und ja, also auch von meiner Seite Empfehlung für die Zero Hour, kann man sich auf jeden Fall angucken und wird man mit sehr, sehr gutem Wrestling unterhalten werden. Auch sehr unterschiedliche Stile haben wir gesehen in der ganzen Zero Hour. Also da auf jeden Fall auch mal reinschauen. Vielleicht, wenn ihr auch nur den Pay-Per-View bisher geguckt habt, dann schaut euch auch schon mal die Zero Hour an.
Kai.
Ja. Ist eine okay Zero Hour, ne? Also muss man jetzt nicht zwingend gesehen haben, finde ich. Also, ne? Also, es ist halt. So, du, wenn du jetzt sagst, du hast eine, ich nenne es jetzt mal Kickoff-Show, ne, wenn du sagst, du hast eine Kickoff-Show, dann weißt du, was du da bekommst, und du hast hier dann eine Kickoff-Show bekommen. Die war besser als natürlich jetzt Ryback gegen Kalisto oder sowas, müssen wir nicht drüber reden. aber das hier waren also eben typische Kickoff-Show-Matches, die waren dann teilweise fast-paced, auch alle so um die 7 Minuten rum, außer der Opener natürlich, der ging ein bisschen länger, aber das war vollkommen okay, das war auch für das, was es war, spaßig. Ich bin aber auch ganz ehrlich, die Matches werde ich morgen wieder alle vergessen haben. Außer natürlich El Phantasmo, weil das mein Mann. Aber sonst hier, ich hatte damit natürlich auch eine gute Zeit, aber ich werde davon nichts nochmal gucken und ich, wie gesagt, ich werde es auch morgen vergessen haben. Sind die alle gut? Natürlich mag ich einen Jeff Cobb, ja sicher, mag ich einen Kyle Fletcher sowieso. Finde ich es krass, dass auch so ein TJP dann irgendwie seinen Weg gefunden hat nach diesem Weggang bei WWE und dann war er bei Impact und jetzt hier und dann jetzt da. Finde ich auch cool. Auch hier die Seite mit Takagi und Takahashi. Ne, alles spaßig, ist jetzt trotzdem nichts, was man gesehen haben muss, da muss man schon ehrlich sein.
Aber man bekommt zumindest was. Du kannst, du kannst auch eine WWE-Pre-Show anschauen, dann kannst du eine Stunde von deinem Leben einfach verlieren, kannst du ein bisschen einen Booker T-Quack-Quack-Schwachsinn anhören, die Videos, die du eben around SmackDown schon gesehen hast. Und
natürlich, also in dem Vergleich schlägt das Ding hier jede WWE-Kickoff-Show um Kilometer, ne? Das sowieso, das stimmt.
So, dann kommen wir jetzt in die Maincard. Da kann sich auch der Kai hier nicht mehr rausreden. Wir beginnen die Show mit einem Match um die AEW World Championship. MJF trifft auf Hiroshi Tanahashi. Wieso hier der Champion von AEW im Opener? Ja, der wollte das Ding hier schnell hinter sich haben, ne? Wollte schnell aus Kanada wieder raus.
Hat gesagt, er möchte nicht mit dieser japanischen Indie-Show zu viel Zeit verbringen, will nicht lange in Kanada sein. Hat dann auch gleich mal auf Twitter gepostet, sozusagen seinen Abgang aus der Halle. 10 Minuten, nachdem das Match vorbei war, und hat gesagt, so, ist erledigt. Dankeschön, Wiedersehen.
Genau, er hat sich ja hier auch auf die Robe, auf die Jacke New Japan is an Indie sticken lassen, um noch als ultimativer Heel hier rüber zu kommen. Ja, ansonsten auch das, lieber Kai, eigentlich ein Match, wie wir es uns eigentlich erwartet haben, oder? Also MJF, der hier als absoluter Heel aufgetaucht ist, Hiroshi Tanahashi als ganz, ganz klarer, guter Junge, als der edle Sportsmann eigentlich. Es wurden die Körperteile bearbeitet, vor allem dann auch bei Tanahashi. Also Tanahashi bearbeitet die Knie von MJF. Und am Ende waren es natürlich dann doch wieder die fiesen Tricks. Also Tanahashi hat hier MJF an den Rand der Niederlage beigebracht. Es gab ja sogar so ein Force-Finish gegen Ende. Schlussendlich war es dann der Schlag mit dem Dynamite Diamond Ring, der hier die Entscheidung brachte, MJF gewinnt. Kai, warst du zufrieden mit diesem Match als Opener?
Ich fand es insofern einen guten Opener, weil du gemerkt hast, die Crowd hat sehr viel Bock, ne? Dann natürlich auch dann Pay-Per-View eben in Kanada, was sowieso eher nochmal seltener ist. Dann schickst du eben dann Tanahashi raus, wo sagen, ah krass, Legende, den mal zu sehen. MJF, weißt du, sowieso der Siegreaktion. Insofern fand ich, war das zumindest ein schlauer Move, weil du direkt dafür gesorgt hast, dass die Crowd super heiß reinkommt. Und ich finde, das haben sie auch gemacht, ne? Also ein MJF super ausgebuht, ein Tanahashi mit seinem Go Ace bejubelt worden. Und gerade am Anfang, so in den ersten Minuten, da war ja auch sehr viel Crowdwork, ne? Also ich denke da an dieses wackelige Laufen von MJF und die Luftgitarre, um sich über Tanahashi lustig zu machen. Und dann MJF, der dann sagt, ah nee, hier kein Bock mehr, ich gehe raus. Tanahashi, der dann die Crowd dazu bringt, Coward zu rufen. Man hat schon gemerkt, dass sie am Anfang sehr stark die Crowd mitgenommen haben. Und ich finde, das ist für einen Opener gar nicht so verkehrt, weil du halt direkt dann so ein bisschen den Leuten gezeigt hast, hier heute, ne, ihr seid, im Fußball würde man sagen, ihr seid der 12. Mann. Also macht euren Job auch mit. Und ich finde, das hat man dann hier gut geschafft. Dann haben sie nämlich hier angefangen, die Crowd, und haben das eigentlich fast das ganze Event über durchgezogen. Von daher fand ich es passend.
Okay. Markus, wir haben schon mal drüber gesprochen, ne? Tanahashi ja nicht mehr der allerjüngsten einer, jemand, der auch mit langen Verletzungslisten ja zu kämpfen hat und auf die zurückblicken kann. Ich hatte hier teilweise ein bisschen das Gefühl, als hätte man das Match sehr stark auf die inzwischen vorhandene Limitierungen eines Hiroshi Tanahashi zugeschnitten. Ging es dir da ähnlich?
Ja, absolut. Also ich fürchte mich ein bisschen davor in G1, haben wir jetzt schon angesprochen. Tanahashi im G1, also ich hoffe, der übersteht das körperlich. Also man merkt halt jetzt schon sehr, sehr stark. Der hat natürlich New Japan viele Jahre sozusagen wirklich auf seinem Rücken getragen. Aber man merkt halt auch, was das für Spuren hinterlassen hat. Und von daher ist MJF da natürlich, und MJF hat da halt wirklich den 80er-Jahre Heel World Champion raushängen lassen. Also so inklusive Abdominal Stretch mit Griff ins Seil, bis ihn dann der Referee beim dritten Mal entsprechend entdeckt. Also der hat dem Tanahashi, der glaube ich schon einen ganz guten Abend bereitet, hat für ihn natürlich auch toll verkauft. Also gerade eben die Story war halt wirklich, das haben wir schon gesagt, die Attacke der Knies, da gab es noch einen High Fly Flow, wo er dann auch noch die Beine angezogen hat, MJF, aber sozusagen, ja, das heißt halt trotzdem, dass jemand auf seinem angeschlagenen Knie landet. Dementsprechend war das schon ein ganz gutes Match, hat glaube ich den Tanahashi ganz gut unterstützt. MJF natürlich hier zuerst angedeuteter Belljob, dann eben mit dem Diamond Ring hinter dem Rücken des Referees noch zugeschlagen. Also auch seine Heel Heat nimmt er weiterhin mit in die Zukunft. Und ja, Tanahashi, wenn es jetzt sozusagen zumindest bei AEW sein Ritt in den Sonnenuntergang war, dann war es auch nochmal ein würdiger Abschied. Schauen wir mal, wie lange wir den noch sehen werden.
Ich bin gespannt. Ich mag Tanahashi ja wirklich gerne, aber inzwischen sieht man eben wirklich, gerade auch was die schnelleren Aktionen angeht, dass da gibt's halt eben Probleme. Und klar, man macht das auch zu einer Geschichte auf der einen Seite. Wir haben es jetzt zum Beispiel auch hier in dem Match gesehen, dass er immer wieder länger gebraucht hat, um auf das Top Rope zu klettern und bis er die Balance gefunden hat. Das hat man auch hier in das Match immer wieder eingebaut, weil er ist, glaube ich, 2 oder 3 Mal ja quasi von MJF vom Top Rope gepflückt worden, bevor er dann wirklich den High Flyer Flow zeigen konnte, diesen Big Splash von oben runter. Einmal sogar ja mit einem Superplex, wo ich mir auch gedacht habe, mein Gott, ein Superplex, dann auch mal von ganz oben, ne, auch nicht vom zweiten Seil oder so, sondern da muss es dann auch das dritte Seil im hohen Bogen sein. Ich fand das Match okay. Man hat die Limitierungen gesehen von einem Hiroshi Tanahashi. Ich finde, die beiden haben das aber gut gelöst, und MJF, wie du schon richtig gesagt hast, Markus, wirklich der richtige Gegner hier.
Du hast ja für Tanahashi eher auch so ein bisschen auf der Card gemerkt, je nachdem, in welche Region du guckst, du hast schon heftigen Ü40-Catch, ne? Also, ja. In manchen Richtungen hast du dann schon sehr viel ältere Leute. Also, wenn wir jetzt, also ganz am Ende dann zu Team Sting gegen Suzuki Gods kommen, was das dann teilweise für ein Clusterfuck war, bis auch so, boah, Leute, also, hui, ne? hier natürlich, klar, wie gesagt, Tanahashi, Legende, aber auch diese Dragon Screw Cloverleaf Combination, also, boah, die war schon zäh, ne? Muss man halt sagen, das sah echt nicht geil aus. Aber auch da trotzdem, ich glaube, sie haben halt das rausgeholt, was ging. So matchmäßig war das, muss ich sagen, maximal okay, ne? Aber die hatten halt eben den Vorteil, dass die Crowd dabei war. Dadurch wirkt es eben besser. Weil hätte es jetzt einfach nur das Match gehabt, hätte ich mir gedacht, boah, das als Opener, boah, ist schon ein bisschen zäh, so 15 Minuten, ne? Aber dann mit der Crowd und mit dem Crowdwork war es dann in Ordnung.
Ja, sehe also ich auch so.
Ich stell mal in den Raum, Tanahashi hat sein Debüt damals gefeiert im Oktober 1999. Das heißt, nächstes Jahr hätten wir das 25-Jährige im Oktober. Vielleicht ist das ja wirklich ein guter Zeitpunkt, um sich mal über den Ruhestand Gedanken zu machen. Also ich lasse das mal hier liegen. Schauen wir mal, was wir nächstes Jahr vielleicht dazu sagen können.
Gucken wir mal. Wo wir gerade beim Thema ältere Herren sind, machen wir doch einfach mit dem nächsten Match weiter. Das ist auch ein Match im Own Hard Cup Tournament, allerdings der Männer, und dort treffen CM Punk und Satoshi Kojima aufeinander. Jetzt, lieber Kai, muss man natürlich erstmal darüber sprechen. Kanada hasst schon CM Punk, oder?
Also ich fand, es hat sich interessant entwickelt, weil es war erst sehr doll und dann wurde es ein bisschen weniger im Verlauf des Matches. Weil gerade beim Entrance habe ich mir schon gedacht, oh, da ist aber geil Feuer in der Luft, ne? Also wurde sehr, sehr stark geboot. Da haben wir gedacht, mal gucken, wie sie es machen, wie sie es aufgreifen.
Also wir haben es bei Collision schon gesehen am Samstag, aber es war jetzt doch nochmal deutlich heftiger. Stimmt.
Genau, weil Collision war ja auch in Kanada, das ist auch schon gemerkt. Aber auch hier, die Leute hatten auch Bock, CM Punk auszubuhen, muss man ganz klar sagen. Und ich fand das auch geil, weil man hat es auch dann aufgegriffen und auch im Punk hat es teilweise aufgegriffen. Aber es wurde dann im Verlauf des Matches leider, muss ich ganz klar sagen, immer weniger. Und dann kam natürlich auch die CM Punk Chance, weil es gefiel mir eigentlich ganz gut, als dann Punk im Match auch so ein bisschen, also heelischer ist ja schon fast zu doll sagen, aber er hat dann teilweise ein bisschen arrogant gewirkt. Und das fand ich viel interessanter als Face CM Punk. Und ich fand es dann schade, dass man dann auch am Ende des Matches, wir kommen ja gleich noch zum Match selbst, aber dass dann am Ende des Matches wieder war, ah, guck mal hier, Sportsmanship, toll, Punk, natürlich und Kojima, hebt nochmal den Arm hoch und sagt, ach, es war so eine Ehre, gegen dich zu kämpfen. Ja, verstehe ich, aber ich hätte es viel geiler gefunden, wenn man eben dieses Heel-Heat mitnimmt und Punk da viel heelischer agiert, weil, also es ist halt nicht überall Chicago, ne? Und er wird auch in anderen Städten ausgebuht werden. Jetzt in Kanada vielleicht natürlich nochmal so ein bisschen mehr, weil die Crowd dann der Dollar ist und sagen, ey, hier, uns Kenny, da war da auch mal was. Aber ich würde es viel interessanter finden, als nur dieses, auch jetzt ist er wieder der Face CM Punk.
Max, musst du auch ein bisschen lachen, als er die Hogan-Kombination gezeigt hat, hier mit dem Slam und dem Blackdrop?
Ja, ja, also er macht jetzt seit kurzem dieses Hogan-Hand ans Ohr und den Blackdrop. Wo ich ein bisschen mehr lachen musste, das muss man vielleicht erklären. Also er hatte da so ein paar Spots, da hat er so, also der Finisher von Kojima, der legendäre, ist ja der Lariat. Und da hat er ein paar Mal so in der Ecke Kojima attackiert und hat so in die Kamera quasi dabei geschrien, Lariat, Lariat, Kojima, Kojima. Und das war so einer der Vorteile, wenn man das ein bisschen live auch währenddessen auf Twitter verfolgt. Ich bin da nämlich gestoßen, ich kannte das auch nicht. Kann man sich anschauen, gibt's auf YouTube. Es gibt ein Ring of Honor Shoot-Interview von 2004 oder 5, da sitzen CM Punk und Samoa Joe in sehr, sehr jungen Jahren da und der erzählt CM Punk, dass er mal Gabe Sapolsky, also den damaligen Ring of Honor Booker, quasi am Telefon verarscht hat, da sind sie irgendwo unterwegs gewesen mit dem Auto und er hat ihn angerufen und hat sich quasi für Homicide ausgegeben und hat ihm erzählt, also er ist jetzt Homicide, er ist gerade irgendwo in Puerto Rico und die bieten ihm da unglaublich viel Geld und alles und der hatte dann, also es war das Match, Homicide hätte gegen Kojima, hat er dann auch bei Final Battle 2003 den Main Event bestritten. Und er hat quasi Gabe Sapolsky als Homicide weisgemacht, dass er dass er das Booking jetzt leider nicht nehmen kann, weil er wird jetzt ein großer Superstar in Puerto Rico. Und da hat er ihm genauso, da hat er gesagt, ja, und da habe ich ihm dann irgendwas mit seiner Stimme und irgendwann habe ich dann einfach nur noch irgendwelche Sachen hineingesagt und so, ja, Kojima, Kojima, Lariat, Lariat, Lariat. Und die Leute, die das Video kannten, sind jetzt natürlich da unglaublich darauf abgegangen, dass er jetzt sozusagen genau diese Geschichte in das Match offenbar eingebaut hat.
Aber hat er nicht auch danach gesagt, this one's for you, Mean Gene oder sowas?
Ich glaube, das war dann auch noch irgendwo, ja. Aber es war auf jeden Fall ein Callback auf ein 20 Jahre altes Shoot-Video auch noch mit in dem Match versteckt.
Wir haben auch gesehen, dass er ja hier auch die Aktionen vom ehemaligen Tag-Team-Partner von Kojima hier, von Hiroshi Tensan, übernommen hat, den Mongolian Chop, den wir immer wieder gesehen haben.
Den Tensan übrigens an den Great Okan verloren hat, also an den Lieblingswrestler von MJF. Da schließt sich dann auch der Kreis wieder, falls die mal jetzt irgendwann doch sich im Ring gegenüberstehen sollten. Dann haben wir da ganz viele Callbacks auf lustige Geschichten.
Das stimmt. Ansonsten war das ein Match, was relativ stark hin und her gewogt ist. Also wir haben natürlich diese Suche von Hideo Kojima.
Krass, da ist er.
Da ist er von Satoshi Kojima. Ich wusste, dass mir das mindestens einmal rausrutscht. Nach der Lariat, also er hat ja diverse Male versucht, die Lariat hier anzusetzen und Punk hat die auch sehr oft gekontert, gerade gegen Ende dann auch mit dem Neckbreaker zum Beispiel. Und dann, ja, gab's zum Schluss eben dann nach mehreren Kontern dann doch erstmal den Roundhouse-Kick von CM Punk und dann den Go-to-Sleep für die drei.
Einen unfassbar hässlichen Go-to-Sleep übrigens.
Das stimmt wohl. Aber ansonsten hat CM Punk auch gut eingesteckt, also auch alle Chops genommen und ich weiß nicht was.
Und Kai, wie hat das Match? Ja. Und einen Elbow genau in die Weichteile.
Jo, das war
stimmt, ganz wichtig.
Ja, das war genau. Da gab es dann nämlich einen schönen, der sah sowieso schon nicht so geil gesprungen aus und er ist dann so fies auf den Eiern von Punk gelandet, fand ich sehr unterhaltsam.
Vielleicht hatte die Elite da irgendwo.
Genau, die haben ja mal so einen Zehner zugeschwungen.
Bisschen Schokolade oder sowas liegen lassen, mach doch mal ein bisschen.
Nee, aber ich muss auch sagen, also gerade auch so jobmäßig, das hat mir schon echt gut gefallen, weil dann auch so ein Kojima, ich kannte den ja nicht, ne, also. Und ich habe mir gedacht, ah, das ist schon ein stabiler Haumann, also gerade auch diese Chops da, wo dann Punk auch in die Timekeeper-Area reinfällt. Das war schon ganz cool. Da wurden sich dann beide auch die Mongolian-Shops gegeben haben. Ich fand das ganz unterhaltsam. Oder auch die Machine-Gun-Shops von Kojima in der Ringecke. Also ich fand das schon ziemlich spaßig. Und ich dachte halt wirklich, bei dem Match, ne, boah, Punk-Einzelmatch, weiß ich nicht, ist jetzt ja auch nicht so Ringrost befreit, der Kollege, muss man ganz klar sagen. Und Kojima konnte ich nicht einschätzen. Ich wusste nur aus der Preview natürlich, dass der schon nicht verkehrt ist und dass er auch dann irgendwie Punk zu einem guten Match ziehen könnte. Aber das ist jetzt ja auch keine geile Aussicht auf ein Match. Und dann muss ich trotzdem sagen, ich hatte damit echt Spaß. Also das, was sie hier gemacht haben, war ganz gut. Auch hier die Crowd geil dabei. Ich hätte mir natürlich noch viel mehr arroganten Punk gewünscht, ne? Ich mochte auch, wie konsequent sich Kojima aus dem Anaconda Vice befreit hat, indem er einfach 10-mal Punk in den Hinterkopf ballert. Das ist, fand ich, war eine kreative Art und Weise, sich daraus zu befreien. Das war dann auch ganz witzig. Also, ja, ich hatte wirklich eine gute Zeit damit. Und ich persönlich, ne, vielleicht auch, weil CM Punk emotionaler Anker, aber ich hatte mit dem Match auch mehr Spaß als mit dem Opener zum Beispiel.
Fair enough. Markus?
Ja, also Kojima natürlich, darf man nicht vergessen, ist auch schon 52 und der hat es, glaube ich, auch nochmal sehr genossen, da hier im großen Rampenlicht zu stehen. Also der war natürlich einer der Legenden in Japan, der hatte bei New Japan, bei All Japan und bei Noah jeweils den Titel, also ist in einer sehr elitären Gruppe auch dabei, aber ist, glaube ich, natürlich in letzter Zeit, ich glaube, vor allem bei All Japan zu sehen und natürlich nicht mehr so im Rampenlicht und da jetzt wirklich gegen einen großen Star vor so großem Publikum im amerikanischen Pay-Per-View bei einer großen Liga, ich glaube, dem hat das sehr viel Spaß auch gemacht. Und ja, und Hard Cup haben wir natürlich erwähnt, also Punk trifft jetzt auf den Sieger aus Samoa Joe gegen Roderick Strong, das sehen wir jetzt Samstag bei Collision. Und im Women's Turnier, das haben wir vorhin auch unterschlagen, also Athena wird hier auf Willow Nightingale treffen in der zweiten Runde. Die hat sich schon qualifiziert. Ja, ansonsten sehr solides Match, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Haben sie beide eigentlich mehr abgeliefert, als ich es mir gedacht hätte. Also ich dachte schon, die werden sich da jetzt keine Blöße geben, aber ich hätte nicht gerechnet, dass es so gut wird. Ja, der heelische Punk gefällt mir auch deutlich besser. Schauen wir mal, die nächsten Wochen ist er noch in Kanada unterwegs, ob er da ähnliches einstecken wird und dann wird es halt spannend sein über den Sommer, ob sich's auch in den USA irgendwie in diese Richtung dreht und ob ihn dann letztlich irgendwie 70, 75.000 Leute auch im Wembley-Stadion ausbuhen werden oder nicht.
Ich bin gespannt. Ja, das wird natürlich die Frage sein. Man hat ja auch schon das Gefühl, dass die AEW-Kommentatoren ja auch schon so ein bisschen mit dem Flow gehen. Ne? Die thematisieren das ja auch die Buchrufe, was Punk da entgegenkommt. Also ich habe schon das Gefühl, dass man da mit dem Flow einfach mitgeht. Aber wir werden es sehen. Wir werden sehen, ob wir dann nicht im Verlauf des Jahres noch den kompletten Heels hier im Punk bekommen, weil man hat hier auch einige Male gemerkt, er hat sich auch ablenken lassen. Er hat sich vom Publikum ablenken lassen und hat quasi mit dem Publikum gespielt und immer wieder ist ihm das zu Verhängnis geworden. Da hat ihm dann mal einen Kojima die Beine weggezogen oder hat da mal einen Konter setzen können, weil er eben nicht richtig fokussiert gewesen ist. Vielleicht kommt er irgendwann zum Trichter, dass er dann sagt, nee, weißt du, ich brauche euch gar nicht, ihr könnt mich ausbuhen, wie ihr wollt. Ist mir total egal, ich mache hier mein Ding. Und dann ist er quasi komplett Bösewicht, aber vielleicht ist er dann fokussierter.
Ja, also das hört man ja auch, also ich glaube in dieser aktuellen Lead-Story im Observer ist es auch gestanden, dass er offenbar auch kein wirklich großes Problem damit hätte, sozusagen den Heel darzustellen, wenn sozusagen die Crowd-Reactions entsprechend so sein werden. Also schauen wir mal, er dürfte dem Ganzen nicht in dem Weg stehen, also wenn der Weg dorthin geht, dann ja, können wir uns vielleicht auch ein bisschen auf einen Heel-Punk freuen in den nächsten Monaten.
Das wäre ja auch nicht das erste Mal, dass es hier ein Punk ein Heel wäre, wenn man ehrlich ist. Ne? Also.
Aber darauf warten wir ja auch, ne? Weil ja. Face-Punk ist halt langweilig.
Das ist korrekt.
Aber ich mag das hier im FTA-Shirt.
Ich habe gedacht, wie heißt nochmal der komische Hund von ihm?
Larry.
Ja, ich habe gedacht, du meinst das T-Shirt von dem.
Ey, auch gut.
Okay. Naja, kommen wir zum nächsten Match. Dort geht es um die AEW International Championship. Titelträger Orange Cassidy trifft hier auf Zack Sabre Jr., auf Shibata und auf Daniel Garcia. Wir haben also vier Leute, drei Titelträger. Zack Sabre Jr. ja der TV-Champion bei New Japan und Shibata ja der Ring of Honor Pure Champion. Und Daniel Garcia ist der Einzige, der keinen Gürtel hat.
Und geil tanzen kann.
Geil. Der hat dafür den besten Hüftschwung, meinst du?
Yes.
Okay. Auf jeden Fall, das hat man ja auch hier so ein bisschen aufgegriffen. Ne? Also ich finde, in der Match-Story ist es ja so, du hast Zack Sabre Jr. und Shibata, die das ganze Ding so sportlich hart untereinander ausmachen wollen, dann hast du Orange Cassidy, der will das ganze Ding hier einfach irgendwie hinter sich bringen und kriegt tonnenweise von allen ab und wird gequält. Da werden die Hände von Zack Sabre gedreht und gezwirbelt und gebrochen und ich weiß nicht was. Und dann hast du eben Daniel Garcia, der immer wieder so wie das fünfte oder dritte Rad am Wagen ist. Und dann kloppen sich zum Beispiel Zack Sabre Jr. und Shibata und dann will er dazwischen und die reagieren quasi gar nicht auf ihn. So, geh weg, Junge. Und das passt dann auch ganz gut nämlich zum Ende, weil da gibt's dann erstmal ein ganz, ganz großes Durcheinander, wo dann Shibata Daniel Garcia später mit dem Penalty-Kick hier abfertigt. Vorher gab's noch den Piledriver von Garcia gegen Zack, dadurch war Zack raus. Dann Penalty-Kick von Shibata gegen Garcia. Da kommt Orange Cassidy rein und schubst quasi seinen Kumpel, seinen Kollegen Shibata hier raus und pinnt dann Garcia und ist quasi so der Kluge, der dann am Ende seine Listigkeit hier nutzt, um den Titel zu verteidigen. Und dafür, dass das hier so ein Chaos-Four-Way teilweise auch gewesen ist, war hier verdammt viel Character-Work drin und eine gute Geschichte. Also ich habe mir sehr viel Spaß mit gehabt. Markus, ging's dir genauso?
Ja, absolut. Also das war halt so ein Party-Match mit vier sehr, sehr guten Leuten. Und die Dynamik, also mir hat das schon bei, wir hatten ja diese Woche schon das Tag-Team-Match mit diesen Vieren, wo dann auch dieses Match daraus entstanden ist. Da habe ich schon sehr viel Spaß gehabt. Und ja, das sind halt einfach vier sehr, sehr gute Wrestler, die auch diesen Stil können, die natürlich auch offenbar miteinander gut können, obwohl sie jetzt nicht so viel, also jetzt in dieser Kombination noch im Ring gestanden sind. Und ja, das war schon sehr schön, also gerade diese Abwechslung an diversen Submission Holds und Double Submissions, wo sich dann noch Zack und Shibata quasi geohrfeckt haben, während sie jeweils einen der anderen im Submission Move haben. Also da waren schon sehr, sehr viele schöne Dinge auch dabei, muss ich sagen.
Kai, ging es dir genauso?
Also ich hatte super viel Spaß mit diesem Match, um direkt was Kontroverses zu sagen. Sogar mein zweitliebstes Match des Abends. Was hat er gesagt? Nein, kann nicht sein. aber auch da wirklich, ich fand alles daran toll. Ne? Also ich mochte die Geschichte um Zack Sabre und Shibata, die sich immer versucht haben, gegenseitig umzuballern, egal was passiert. Also auch wo die dann beiden Garcia und Cassidy auf dem Rücken haben oder wo sie selbst dann
ohnmächtig werden.
Selbst im Submission-Move sind dabei ohnmächtig werden. Oder auch vorher, wo sie beide selber einen Submission-Move ansetzen und sich dann trotzdem weiterhin die Ohrfeigen geben. Das fand ich gut. Auch Daniel Garcia natürlich, hier so ein bisschen auch die Lachnummer im Match, ne? Aber dann diese Sequenz, wo sich dann Zack Sabre und Shibata die ganze Zeit die Vorarms geben und Garcia erst wegschuppen und er dann einfach ankommt und tanzt. Ja gut, ne? Also Thema wieder dummer Humor, da hast du mich natürlich. Das war super witzig, wo dann auch jeder sagt, jetzt setze ich mal einen Submission-Move bei Orange Cassidy an. Diese ganzen Konter von Zack Sabre gegen Orange Cassidy, die er gezeigt hat und die Einroller, dann diese Shibata-Zack Sabre-Sequenz, wo sie sich gegenseitig auskontern und Pins zeigen, also das habe ich auch komplett geliebt. Also was hier in 11 Minuten abgefeuert wurde, ich fand das super geil, ne? Also sehr, 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 sehr starkes Match.
Ja, gehe ich komplett mit. Ja, extrem unterhaltsam.
Ja, ja, Orange Cassidy ist übrigens die männliche Jade Cargill, also hat jetzt den Title Defense Record sozusagen eingeholt, hat jetzt auch 25 Titelverteidigungen, so wie Jade Cargill zum Schluss. Das heißt, wenn er noch einmal schafft, dann ist er mal der erfolgreichste Champion in der Geschichte von AEW. Das hättest du mir wahrscheinlich 2019 so auch nicht verkaufen können.
Das stimmt. Und Kai, wenn du schon sagst, du willst mehr El Fantasmo Matches gucken, dann denke ich mir immer nur, ich muss mehr Zack Sabre Jr. Matches gucken. Also, ich habe hier wirklich, als der diese eine Sequenz gehabt hat, wo auch diese seine ganzen Pin-Versuche hier reinkommen, also diese Pinfall in die Brücke und dann
ja, und was dann Shibata kontert und dann dieses Zurück mit den Beinen und wo dann Shibata ja sich durchrollen will und er dann seine Beine auf die Beine von Shibata. Ey, ich fand das alles so geil, ne?
Also da habe ich hier wirklich gestanden und gejubelt. Ich habe wirklich in die Hände geklatscht und habe gedacht, wie geil ist das denn bitte schon? Ja. In dem Tempo und in der Sauberkeit und in der Smoothness,
ja,
ob Ermangelung eines deutschen Wortes dafür, einfach unglaublich gut. Unglaublich.
Bin ich komplett
gut
bei dir. Also wirklich, ich fand das fantastisch. Übrigens, ich sehe auch einen Zack Sabre natürlich super selten, deswegen fällt es mir halt weniger auf, aber ich finde, der hat auch schon gut zugelegt, ne? Also wenn ich sonst so an die legendäre Absolute Andy Promo denke mit 50 Kilo, das sind zwei mehr als du, Sabre, die Zeiten sind auch vorbei, ne?
Ich habe mir auch gedacht, der ist tatsächlich hat fast gewirkt wie der massigste Typ hier. Und wenn ich denke, wie der so 2010, 2011, 2012 bei der WXW, also da war er schon auch schon sehr, sehr gut, aber hatte sicher 20 Kilo weniger drauf.
Der sah ja auch, als er bei der WXW angefangen hat, aus wie einer von Hansen, wenn man ehrlich ist, ne? Also der war ja auch einfach blutjung und ist ja damals noch mit Burning Heart rausgekommen aus dem Rocky-Soundtrack, ne? Was er ja gehasst hat.
Aber ein geiles Theme, kann nichts gegen sagen.
Ich lieb das auch, aber der Gag war wohl, dass er wohl damals ankam und haben sie gefragt, so, mit welcher Musik willst du denn auftreten? Und er so, ja, keine Ahnung, mach irgendwas. Und dann kam das und er ist dann auf dem Backstage gekommen, ey, was habt ihr mir da für ein Scheißlied gegeben? Und dann so, ja, aber die Leute haben es gefressen. Und dann musste er halt für einen Großteil seines WXW Babyface-Runs musste er dann eben mit Burning Heart auftreten, weil die Leute da keinen Bock mehr drauf hatten. Und irgendwann hat er ja so ein Dubstep-Ding bekommen, was halt grauenvoll gewesen ist. Naja. Aber ein sehr schönes Match. Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen. Und dann am Ende natürlich auch nochmal die Fortsetzung sozusagen. Also Shibata und Orange Cassidy haben sich wieder vertragen. Also die sind weiterhin Buddies. Aber Zack Sabre ist hier nochmal zu beiden gegangen und hat gesagt, ne, zu Orange, ne, wir sind noch nicht fertig. Und auch zu Shibata, so jederzeit, wann immer du Bock hast, ne. Also da deutet man vielleicht auch ein bisschen was an, was da noch in Zukunft kommen könnte.
Aber ich musste sehr an David denken, als dann da drei Leute mit jeweils im Titel standen. Also sagt so, das ist wieder doof, da haben wieder alle einen Titel, das macht keinen Sinn. Da muss ich sehr an David denken, fand ich ganz witzig.
Ja, Daniel Garcia hat ja eh keinen. Also.
Ja, aber wie gesagt, aber der hat den geilsten Hüftschwung. Und das ist für mich persönlich der wichtigste Titel von allen Vieren.
Das ist wichtiger als jedes Gold, ist der Hüftschwung. Ja. Ist das Gold in den Hüften, ach du Schande.
Das Hüftgold.
Das Hüftgold. Da habe ich auch genug von. Ja. Ihr merkt, wir haben heute gute Laune. Machen wir weiter. Der nächste Kampf, IWGP World Heavyweight Championship on the line. Champion Sanada, begleitet von Doki, trifft auf Jungle Boy Jack Perry, begleitet von Hook. Ja, also Jack Perry hat ja hier den Title Shot, sozusagen die Open Challenge hier angenommen. Und Markus, ich weiß gar nicht genau, ging es dir so ähnlich? Mich hat dieser Aufbau des Matches sehr, sehr stark an das Match von Sanada bei Dominion erinnert. Also am Anfang Sanada, der hier fast in der Snare Trap landet, der dann in das Match hineinfindet und am Ende dann doch relativ deutlich und auch sehr plötzlich hier quasi gewinnt. Diese Struktur, die kam mir sehr ähnlich vor. Am Ende übrigens sehr viel Great Muta-Anspielung natürlich von Sanada. Wir haben den Shining Wizard gesehen, wir haben die Kombination aus dem Backbreaker und dem anschließenden Moonsault gesehen. Für die drei Matchende kam sehr, sehr plötzlich. Aber hast du diese Parallele zu Dominion auch gesehen?
Ja, nicht ganz so stark, aber natürlich ein Stück weit. Also ich fand Yota Tsuji bei Dominion eigentlich fast noch dominanter als Jack Perry hier. Aber so im Grunde, ja, gibt schon durchaus Parallelen, die man da sehen kann. Und ja, also Jack Perry dann natürlich hat sich auch so ein bisschen vorbeigeschummelt. Also wir haben sie ja gesehen, auch im Laufe der Woche hat er ja diese Open Challenge dann gleich mal Backstage angenommen. Da hat auch Hook ein bisschen verwirrt reingeschaut und hat gesagt, ja, das ging jetzt alles so schnell, da konnte ich dich vorher gar nicht informieren. Und ja, also da haben wir schon gesehen, Jack Perry, er hat ja gesagt, er möchte unbedingt Gold gewinnen in diesem Jahr. Und da scheinen ihm auch alle Mittel recht zu sein. Also gegen MJF hat er es ja noch ein bisschen sein lassen, auch den Shot mit dem Titelgürtel und so. Hier war er schon ein bisschen härter auch unterwegs im Match, aber hat eben letztlich gegen einen Sanada nicht gereicht. Die Muta-Moves hast du angespielt, also Muta ja auch einer der Mentoren von Sanada eigentlich. War auch ein bisschen so ein Tribut an den Lehrmeister. Jack Perry da gut ausgesehen, knapp 11 Minuten ging das Match, aber eben nicht gereicht, aber ich glaube, die Geschichte von Jack Perry, die beginnt ja auch gerade erst.
Genau, Kai, ist hier eigentlich das Match total unwichtig gewesen und eigentlich geht es nur um die Charakterentwicklung von Jack Perry?
Jo, also okay. Das Match war wirklich Mittel zum Zweck und es war ja auch so ein bisschen das, was wir gesagt haben, ne? Auch in der Preview wieder. Jack Perry kann seine Offense so ein bisschen zeigen, am Anfang dann auch durch die Geschwindigkeit, wie du schon sagst, nimmt dann Sanada fast in die Snare-Trap, aber am Ende gewinnt hier dann Sanada doch schon sehr deutlich. Natürlich auch Jack Perry schon im Match so ein bisschen untypisch auch oder auch im Verlauf der Woche, wo er dann auch den Finisher von Sanada benutzt. Das ist ja eigentlich gar nicht die feine englische Art, sondern sagt hier, guck mal, ich könnte dich auch quasi blamieren, ne? Und am Ende, das Witzige ist, es gab diesen einen kurzen Shot, bevor die auf die Kommentatoren gegangen sind, wo dann eben Hook und Jungle Boy zusammen weglaufen. Das war dieser klassische Kevin Owens, Sami Zayn Shot, den es auch bei NXT gab. Und ich habe mir da schon aufgeschrieben, ah, okay, ich dachte, jetzt kommt ein Turn. Aber sind sie eben auf die Kommentatoren gegangen, wo sie dann irgendwas erzählt haben, bestimmt wieder DraftKings oder so ein Müll. Und dann ging es eben.
Nein, sie wollten gerade das japanische Announce-Team vorstellen.
Ach, stimmt, genau, stimmt. Die wollten was sogar was Nettes machen. Keinen Müll wollten sie machen. und dann ging der Shot aber zurück und dann habe ich bei meinen Stützen so Punkt, Punkt, Punkt gemacht und dann abgewartet. Und ich dachte dann ja wirklich, okay, Hook-Turn, weil Hook, ich dachte dann so, dann schmeißt er ihn um oder sowas, ne? Ich weiß auch nicht, warum ich es gedacht habe, weil Jack Perry-Turn macht viel mehr Sinn, aber gut, ich bin halt auch dumm. Aber dann gibt's dann eben den Turn dann von Jungle Boy. Und ich finde, das ist eine richtige und auch wichtige Entwicklung, weil dann kommt da diese Verbissenheit rein, auch wenn ich mich natürlich frage, du hattest schon im Laufe des Jahres dreimal die Chance, vielleicht irgendwo Gold zu gewinnen oder auch letztes Jahr die Chance, Gold zu gewinnen oder mehr zu machen. Aber da hast du es nicht geschafft, den sogenannten Trigger zu pullen, ne? Weil da war es dann noch zu gutmütig. Aber jetzt hier, um so ein FTW-Championship zu gewinnen, ne? Der wirklich, ja, schön und gut, Historie, aber der ist halt auch schon ein bisschen egal, wenn wir mal ehrlich sind. Dann auf einmal sagst du, nee, jetzt bin ich der harte Hund. Jetzt reicht es. Den hole ich mir jetzt. Fand ich ein bisschen, naja, geht so. Trotzdem ist es absolut die richtige Entwicklung für einen Jungle Boy, beziehungsweise dann jetzt für einen Jack Perry. Aber ich muss ganz klar sagen, ich habe jetzt sehr viel Angst davor, dass wir keinen Tarzan-Boy kriegen, wenn wir in Wembley sind.
Das kann durchaus sein. Das kann durchaus sein. Er ist ja dann auch ganz exemplarisch in den Heel-Ausgang gegangen hier. Ne? Ist
das
ja dann
war auch links ganz cool.
Dann hat er kurz überlegt, gehe ich nach rechts, ne, wo die guten Jungs rauskommen. Und dann, nee, ist dann wieder zurückgegangen und ist dann nach links rüber gegangen. Du hast den FTW-Belt angesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz hier die Abfolge. Weil es war ja im Prinzip eigentlich nur eine Clothesline, die er hier gegen Hook geschlagen hat. Und er hat dann ja den Belt kurz aufgehoben, hat sich ihn angeguckt und hat ihn dann zu Hook wieder rübergeworfen. Ich habe das eher so interpretiert wie, behalt halt deinen Schrott. Ich will den eigentlich gar nicht, ne? Sonst hätte er ja mitnehmen können. Markus, hat dir das hier gereicht als Heel-Turn? Ich meine, er hat natürlich dann noch mit der Crowd interagiert, hat gesagt, hier, wink doch mal ein bisschen, ne? So wie er sonst immer macht, ne? Und so weiter und so fort. Wie hast du hier den Turn und diesen Verrat an Hook wahrgenommen?
Ja, also gerechnet habe ich natürlich damit, das hat sich jetzt schon ein bisschen abgezeichnet, auch gerade mit dem, wie dieses Match da aufgebaut wurde. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Also wir hatten übrigens ja auch Taz am Kommentar, also den Vater von Hook, der da auch sehr, der hat das Jungs toll verkauft. Also er hat quasi gesagt, ja, ich sollte jetzt was tun, aber das ist Hook, das ist mein Sohn, der ist erwachsen, also der kann sich schon selber wehren und ist dann auch sehr entrüstet gleich, sozusagen, es war auch der Wechsel aus dem Tony Schiavone zum Kommentar dazu stieß, ist dann auch Backstage gegangen und hat aber quasi noch gesagt, also der Jack Perry ist quasi ein toter Mann. Ich sehe da mehrere Möglichkeiten. Ich sehe da jetzt wirklich die Möglichkeit, dass vielleicht sogar, wenn es zu einem Match kommt, Hook das erstmals gewinnt und dass es Jack Perry wirklich nur darum geht, irgendein Gold zu haben, völlig egal, was das ist und wenn es nur der FTW-Titel ist. Und ich sehe für den eigentlich zwei Möglichkeiten. Ich weiß nicht, ob der so jetzt als Standalone-Charakter gut funktionieren wird. Entweder er kommt sozusagen, er will dann das ultimative Böse wirklich lernen und kehrt wieder zurück irgendwie zu Christian. Das könnte ein interessanter Verlauf sein. Oder Don Callis hat auch angekündigt, eine Familie aufzubauen. Und da wäre natürlich ein Jack Perry, wo wir auch wissen, dass sein Vater verstorben ist. Der sehnt sich ja vielleicht nach einer neuen Vaterfigur, so wie das Don Callis auch für Kenny Omega war. Also auch die Dynamik könnte ich mir vorstellen, wenn ihm der quasi verspricht, ich führe dich zum Gold. Ich bin dein neuer Daddy. Das könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht auch ein bisschen in diese Richtung geht und dann schauen wir mal, für welches Gold. Also wir haben ja zum Glück zwischen AEW New Japan und Ring of Honor genug Gold, dass man sich irgendwie holen könnte, wo die Reise dann hinführen wird.
Ja, aber ich bin da so ein bisschen bei Kai. Ich hoffe, es wird nicht der FTW-Belt, weil der halt eigentlich keine Rolle spielt. Also von daher. Naja, auf jeden Fall eine große Charakterentwicklung und ich bin auch da komplett bei euch beiden. Ich finde die Idee mit Don Callis, die finde ich A, spannend und ich gebe auch Kai recht, das war ein notwendiger Schritt, weil der Jungle Boy Jack Perry Charakter, der war jetzt einfach totgelaufen, der war stale und es wird Zeit, dass da eine Wandlung reinkommt. Hat man jetzt zuletzt angekickt, jetzt ist man den Schritt gegangen, mal sehen, wie es weitergeht. Nächstes Match auf jeden Fall, damit geht's bei uns weiter. Da haben wir 10-Man-Tag-Team-Action. Auf der einen Seite den Blackpool Combat Club, also John Moxley, Wheeler Yuta, Claudio Castagnoli und ich zähle auch mal Shota Umino dazu. Genauso Konosuke Takeshita wurde ja auch als Teil des Blackpool Combat Clubs ja angekündigt. Die treffen auf die Elite, Hangman Adam Page, Matt Jackson, Nick Jackson, die Hangbucks und natürlich Eddie Kingston, Tomohiro Ishii. Ja, und hier geht es natürlich ordentlich zur Sache. Und auch gegen Ende hat dann die Personalie Eddie Kingston, der hier so ein bisschen zwischen den Fronten steht natürlich, eine ganz wichtige Position eingenommen. Da hat er sich ja nochmal, obwohl sie sich auch schon vorher bekämpft haben, nochmal ins Feuer geworfen für seinen Kumpel John Moxley. Er kann halt nicht anders, ne? Ob Explosionen oder Superkicks, da muss man sich dazwischen werfen, hat er dann abbekommen. Und um dann hier so ein bisschen vorzuspringen. Am Ende waren es dann aber trotzdem die Fraktion um die Elite und vor allem um Tomohiro Ishii, die hier gewinnen konnten. Nämlich am Ende gab es dann den Brainbuster von dem
Ishii gegen
Ishii, genau, gegen Wheeler Yuta. Ich habe gerade die Namen durcheinander geschmissen, deswegen habe ich etwas langsamer gesprochen. Genau, und dann gewinnen hier eben die Elite, Eddie Kingston und Ishii. Kai, das kommt ein bisschen überraschend, oder? Wir haben uns das auch vom Matchverlauf her eigentlich, oder?
Ja, absolut. Also besonders, weil wir gesagt haben, auch in der Preview, ja gut, Konosuke, der braucht ja den großen Sieg beim Pay-Per-View. Konosuke pinnt Ishii, der ist ja eh in Anführungsstrichen egal, der kann auch so eine Niederlage einstecken. Auf einmal holt die Ishii den Sieg gegen Yuta. Ich habe mir gedacht, Moment mal, was ist denn jetzt los? Wundert mich schon sehr stark, weil, also auch im Rahmen der Fehde denke ich mir ja, klar, du kannst jetzt sagen, ja, das Team Elite hat ja gewonnen, aber die Elite hat ja nicht gewonnen, ne? Also von mir aus kannst du das ja erzählen, aber so wirklich geil ist das auch nicht. Also klar, es kann natürlich weitergehen, habe ich auch absolut nichts gegen, ne? Weil, also ich sag mal, Elite gegen Blackpool Combat Club sind auf jeden Fall, sind da noch ein paar gute Matches drin. Hat mich trotzdem sehr, sehr gewundert, dass dann hier Ishii den Sieg holt, weil er auch eben dann von uns in der Preview so ein bisschen mit als respektvoll der Egalste dargestellt wurde. Von daher dann ein bisschen komisch. Trotzdem, im Match selbst, gute Action. Durch die ganzen Japaner hast du ja eh die Härte drin, also generell auf der Card. Und was sich auch durch alle Matches zieht und auch hier wieder, ich lieb halt diese Vorarms, ne? Wenn die sich da immer die Dinger ballern, das hattest du dann auch wieder mit Ishii und Konosuke. Ich finde das einfach geil. Also ich glaube, die finden es auch geil, sonst würden sie es nicht machen, weil das tut auch schon, denke ich mal, sehr, sehr stark weh. Aber dann auch hier im Match, wie du schon gesagt hast, Eddie Kingston natürlich dann hier immer noch mit seiner Freundschaft zu Moxley, der dann ja auch ganz verwirrt war, als er dann super lange isoliert wurde und dann taggen wollte. Auf einmal stellt sich dann Moxley im Weg und er sagt, hier, was machst du da? Warum? Geh doch aus dem Weg. Ja, fand ich okay. Hat mich dann auch sehr gewundert, als er sich in den Superkick reinwirft. Passt natürlich auch, aber gerade von unserem asozialen Haumann Eddie Kingston, weiß ich nicht. So, da will ich weniger Herz, da will ich mehr Aggressivität sehen. Aber trotzdem war es dann eben eine Story, die du hier erzählt hast. Das finde ich dann insofern auch ganz okay. Was mir wirklich gut gefallen hat, war gerade beim Blackpool Combat Club immer diese verschiedenen Kombinationsaktionen, egal wer zusammengearbeitet hat. Also dann von einem Yuta zusammen mit einem Takeshita oder dann Claudio zusammen mit Yuta, also diese Swing- und Sudden-Stop-Combination, Umino und Moxley. Also du hattest da, egal in welcher Konstellation, immer Double-Triple-Team-Aktionen. Das fand ich ziemlich cool eigentlich.
Markus, wir hatten in der Preview auch ein bisschen darüber spekuliert, dass man hier Konosuke Takeshita pushen würde. Ich finde, das hat man trotzdem gemacht, weil er trotzdem sehr dominant gewesen ist. Nicht zuletzt, weil er ja einmal Ishii hier quasi mit einem einzelnen Vorarm quasi ausgenockt hat.
Jo, stimmt.
Genau, also ich habe hier in meinen Notizen tatsächlich stehen, in einer Zeile Ishii versus Takeshita und daneben drei Herzchen. Also das war schon eine schöne... ein schöner Hossfight, sage ich mal. Also da würde ich auch mehr davon mitnehmen. Zum Finish habe ich eine Theorie. Brian Danielson hat dann auch im Media Scrum nach der Show, da hat man sich ein bisschen gefragt, Richtung All-In, wer denn sein Gegner sein könnte. Da hat er einige Namen genannt und dabei war auch zum Beispiel Ishii, wer gesagt hat, er ist auf Ishii jetzt ziemlich angepisst, weil der Wheeler Yuta gepinnt hat. Also wenn man irgendwas sozusagen aus diesem Finish noch aufbauen will, dann könnte es mal möglicherweise ein Danielson-Ishii-Match sein. Das würde ich übrigens auch mit Handkuss nehmen. Und ja, ansonsten also war natürlich, wie es mit den Leuten zu erwarten ist, ein tolles Match mit sehr viel Action. Aber eben diese Story zwischen Moxley und Eddie Kingston, ich glaube, das wird uns auch über den Sommer und darüber hinaus vielleicht sogar noch begleiten. Also sozusagen diese diese Freundschaft, wo Moxley mir, wo Kingston ihm ja vorwirft, dass er jetzt mit seinem Erzfeind, mit Claudio Castagnoli teamt. Und man darf auch nicht vergessen, also es gab diese Job-Battle, dann hat er ihm eben vor dem Double-Superkick der Bucks gerettet, hat sozusagen den Double-Superkick sogar selber eingesteckt, hat ihn da aus dem Weg gestoßen. Ein Moxley war aber weniger zimperlich, der hat ihn dann ziemlich gegen Ende mit einem Cutter noch aus dem Match rausgenommen. Also wird auch spannend sein, wie die Geschichte weitergeht. Die sind beide übrigens auch Anfang Juli in Japan bei New Japan Strong Independence Day, haben dort beide auf der gleichen Card Matches, also vielleicht gibt es da auch noch irgendwer ein Aufeinandertreffen in Japan der beiden. Eddie Kingston ja dann auch im G1 ab Mitte Juli. Das heißt, was man da jetzt so erzählen wird im nächsten Monat, müssen wir mal schauen, bis der sozusagen Richtung Japan sich mal verabschiedet für einen Monat. Aber das war für mich eigentlich eine der spannendsten Geschichten sozusagen in dieser ganzen Sache. Und ich glaube auch noch nicht, dass eben der Blackpool Combat Club und die Elite miteinander fertig sind. Also ich erwarte mir da entweder ein Blood and Guts Match oder in irgendeiner Form vielleicht sogar in Wembley ein Anarchy in die Arena. Und das könnte dann der große Blow-Off sein zwischen diesen beiden Fraktionen.
Ich glaube, wir kriegen die beiden Fraktionen hier im Blood and Guts. Da gibt es ja auch schon von Fightful ein gerüchtetes, kolportiertes, geleaktes Datum, und das sollte der 19. Juli sein. Also da wird es gerade gemeldet, dass es da stattfinden könnte, und ich sehe dann eben diese beiden Fraktionen da drin. Wie man das jetzt löst, gerade auch, weil sich ja Bryan Danielson den Arm gebrochen hat, das warten wir mal ab, und ob es dann immer noch so stattfindet, aber das ist zumindest schon mal Datum. Ansonsten hier das Match. Da jetzt jede Aktion oder sonst irgendwas hier zu erklären, das muss man nicht machen, aber da war eine gute Geschichte drin, da war genug Action drin, da waren auch viele kreative Spots mit drin. Ich erinnere nur zum Beispiel an die Running Shooting Star von Hangman Adam Page hier vom Apron auf Takeshita, der von den Bucks nach draußen quasi gehalten wird.
Also viel eigentlich in der Luft gehalten wurde, die Beine waren am Apron und genau. Der Rest von ihm war draußen, genau, das war eine ziemlich coole Aktion, ja.
Genau, auch viel Triple-Teaming, auch ein Takeshita, der seine Kraft unter Beweis stellen konnte. Zum Beispiel, der hat ja auch einfach mal beide Bucks zusammengesuplext, als ein Beispiel.
Takeshita übrigens ohne Don Callis hier, also, oder habe ich den übersehen? Don Callis war, glaube ich, nicht mit am Ring bei dem Match.
Ich meine nicht, haben das auch nicht wahrgenommen.
Also beim Entrance, sie sind ja wirklich gemeinsam als Gruppe, also auch zu John Moxleys New Japan Musik rausgekommen. Und das waren tatsächlich nur die fünf ohne Don Callis. Das hat mich etwas gewundert.
Ja, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr unterhaltsames Match. Ein großer Brawl natürlich auch und viel Chaos mit dabei, aber dann eben auch mit interessanten Storyline-Entwicklungen in Richtung Zukunft.
Ach, wir hatten auch noch den Nick Jackson-Botch, ja, wo er der den Cutter springen wollte gegen Utah.
Genau.
Wo Utahs Kopf verfehlt hat.
Ja, das war nicht so cool.
Ja. Kann man erwähnen, weil es witzig
war. Nicht die Nacht der Cutter auch, wenn wir dann schon noch drauf kommen.
Da kommen wir gleich noch zu. Kommen wir dann zum nächsten Match. Da geht's um die AEW Women's Championship. Toni Storm, begleitet von Ruby Soho und Soraya, trifft auf Willow Nightingale. Und das hier war wirklich auch wieder so ein Match, wo wir gesagt haben, ja, das ist genauso wie in der Preview eigentlich. Willow eigentlich sehr, sehr dominant. Toni, die sich in der Anfangsphase vor allem durch Eingriff von den Outcasts hier Vorteil sichern konnte. Am Ende dann werden die natürlich dem Ring verwiesen. Willow ist drauf und dran zu gewinnen. Toni, Schurkin, wie sie nun mal ist, zieht den Ref an einer Stelle dazwischen. Es gibt den Eye Gouge und dann gibt es den Storm Zero Pile Driver und das Ding ist hier gelaufen. Also Toni Storm verteidigt auch solo. Aber so ein Match, was mich jetzt nicht so 100% überzeugt hat, wo man auch gemerkt hat, dass es eher so ein Filler eigentlich vor den größeren Matches, oder Kai?
Jo, das war auf der Card und es war da. Das habe ich gesehen und habe es danach wieder vergessen, weil es relativ egal war. Sehr, wie wir es auch vermutet haben in der Preview, wie du schon gesagt hast. Was mir hier hängen geblieben ist, das fand ich eine sehr komische Formulierung, wo es dann eben darum ging, natürlich schon die Eingriffe von außen, auch natürlich durch Saraya. Und wo es dann auch umging, ja, hier die Knight-Familie, das ist ja die Familie von Paige, Saraya, ja, die sind ja schon häufig so, da, die kennen sich ja damit aus, die Regeln zu brechen und sind auch häufiger mal auf der falschen Seite des Gesetzes, wo ich mir gedacht habe, das ist irgendwie eine sehr untreffende Formulierung, die ist schon fast fies. Also, das fand ich dann ein bisschen komisch, das so zu sagen. Aber gut, ne, vielleicht in der Hitze des Gefechts, aber ich dachte mir, das schon so ein bisschen respektlose Äußerung, aber gut.
Naja, ich glaube, der Vater von Saraya war tatsächlich mal eine Zeit im Gefängnis.
Also ja, natürlich, aber also, dass das passend ist, da müssen wir nicht drüber reden, dass die eine Familie hat, die so ein bisschen eigen ist, aber es ist ja trotzdem nicht angebracht, das zu sagen als Commentator.
Ja, ich fand es generell fast ein bisschen schade. Das Match war okay. Das hat mir grundsätzlich auch gut gefallen. Also das waren 10 Minuten, die auch völlig in Ordnung waren. Es war halt mehr fast ein TV-Match. Und ich glaube, ich habe es in einer der letzten Sendungen mal gesagt. Jetzt Willow Nightingale, jetzt hat sie eben diesen New Japan oder diesen New Japan Strong Women's Title, den sie da aufgrund der Verletzung von Mercedes Moné gewonnen hat. Und ich glaube, bei der Collision Review habe ich es erwähnt, jetzt ist sie auch im On-Hard-Tournament weitergekommen. Jetzt war das hier natürlich auch ein Heel-Finish, was ihr nicht wirklich wehtut. Aber ich hätte eigentlich lieber gesehen, wenn es umgekehrt gewesen wäre, wenn sie sozusagen den New Japan-Titel verteidigt hätte, vielleicht eben gegen Saraya oder gegen Ruby Soho, dann hätte sie hier auch gewinnen können. Das Ergebnis am Ende des Tages wäre das gleiche gewesen. Also dann hätte man halt die anderen beiden des Ringes verwiesen. Finde ich ein bisschen schade, dass man die Willow Nightingale hier, also kann nicht die Chance nicht genutzt hat, sie ein bisschen auch dominanter darzustellen. Das hat man jetzt bei dem Tag Team Match bei Collision schon begonnen. Jetzt habe ich das Gefühl, das hat man hier wieder ein bisschen gestoppt. Jetzt schauen wir mal, wie es beim On Hard Cup weitergeht gegen Athena, die aber natürlich auch Titelträgerin ist, die natürlich auch entsprechend eine Winning String hat, glaube ich, von 47 Matches. Also da sehe ich Willow jetzt auch nicht unbedingt gewinnen. Das ist eigentlich so meine Hauptkritik am Match. Das Match selbst war sehr okay. Und übrigens, Stardom, die Schwester-Promotion von New Japan, hatte auch ein Pay-Per-View am gleichen Tag. Und da hat Julia nach ihrem Match sozusagen eine Herausforderung an Willow Nightingale, eben um den New Japan Strong Women's Title, ausgesprochen. Das ist wahrscheinlich ein Match, das wir auch am 4. oder 5. Juli in Japan sehen werden.
Ja, da habe ich auch Bock drauf. Jemand, die wir nur Backstage gesehen haben, übrigens nach dem Match, waren dann Sky Blue und Britt Baker, die hier lieber das Geschehen auf Bildschirmen verfolgt haben, anstatt vielleicht auch mal Willow zu helfen. Da dachte ich mir so, nee, na, dann halt nicht. Britt Baker trifft ja dann auf Ruby Soho im Viertelfinale des Own Heart Tournaments und genau. Sky Blue ist ja schon weiter. Schon
qualifiziert, genau.
Genau. So, also das war eher so ein Filler-Match eigentlich, wenn man ehrlich ist. Aber dann kommt ja das große Match, über das wir jetzt 3 Podcasts lang reden können. Es geht natürlich um die IWGP United States Championship. Titelträger Kenny Omega trifft auf Will Ospreay. Will Ospreay begleitet von Don Callis und Security-Menschen.
Military-Grade Private Security von Don Callis.
Yes. Warum auch nicht? Na, natürlich, und die Geschichte hier, die geht natürlich bis zu Wrestle Kingdom zurück. Will Ospreay hat ja hier auch Kanada den Krieg erklärt quasi, das sehen wir dann im weiteren Verlauf auch noch. Das ganze Ding jetzt hier Revue passieren zu lassen, das wird ganz schön schwierig, weil das ist ein 40-Minuten-Brocken gewesen, der vor Storyline und vor Emotion, auch vor Gewalt, nur so strotzte. Da hat man ja auch sehr viele Rückbezüge genommen auf das Match bei Wrestle Kingdom, wo ja Ospreay quasi den Spieß umgedreht hat und hier dann auch ein Kenny Omega versucht hat, mit dem Schädel durch das Holz des Kommentatorenpults zu rammen. Kenny Omega, der anfängt zu bluten, der das aber dann im späteren Verlauf auch dann zurückzahlt, Will Ospreay auf die Ringtreppe schlägt und da eben dann auch ein DDT ausführt, noch mehr Blut. Und das hier war wirklich eine große Schlacht und eben dann auch einen Will Ospreay, der hier sehr viel Persönlichkeit gezeigt hat, auch sehr viel Emotion und Storytelling in Richtung Kanada. Also da gab es ja auch diesen Moment, wo er sich dann die kanadische Flagge von einem Fan geklaut hat.
Das ist übrigens, glaube ich, eine 1:1 Kopie von dem, was Shawn Michaels damals 1997 in Montreal gemacht hat.
Im Match. Hätte ich auch gesagt, Shawn Michaels Vorbild, ja.
Ja. Genau das. Ja, und dann am Ende Don Callis, der nochmal rauskommt, hier in das Match eingreift. Es gab dann
ein bisschen ganz, lass mich da kurz einhaken, weil, ey, ich liebe das Match, ne? Das ist, ey, und das geht 40 Minuten und ich sage, ich liebe das Match. Das allein spricht schon für sich, ne? Wenn wir alle meine Instagram-Reel-Guck-Aufmerksamkeitsspanne kennen. Also, das spricht schon Bände darüber, wie gut ich das Match finde. Aber ich finde, das ist ein Unding, was sich jetzt auch beim Wrestling auch so ein bisschen einspielt in letzter Zeit. Also auch wenn wir so in Richtung Bloodline oder sowas gucken. Ich hasse diesen Spot, wo der Ref dann jemanden rausschmeißt und der dann nach 20 Minuten wieder rauskommt, so nach dem Motto, vergeben und vergessen, Entschuldigung, ich benehme mich jetzt. Das, nee, das ist scheiße.
Also ich war nur eine Zeitstrafe.
Ja, das ist wie beim Eishockey. So, du hast erstmal kurz 5 Minuten musst du raus. Das ist wirklich nervig, weil prinzipiell, also, müsste das dann ja irgendwie DQ oder sowas sein?
Ja, das ist auch der einzige Kritikpunkt in dem Match, diese Don Callis geht hin und her. Wenn ich es mir selbst oder irgendjemandem erklären müsste, dann würde ich so argumentieren, dass das quasi ein zu großes, zu wichtiges Match ist, als dass der Referee sich das jetzt quasi ankreiden will, das deswegen in einer DQ enden zu lassen und deswegen halt von seinen Möglichkeiten Gebrauch macht. Ja.
Also ich bin da bei dir.
Ne? Aber ansonsten, ja, es war natürlich, ich weiß auch nicht, wie man es anders oder schöner hätte lösen können. Gut, Callis vielleicht zu Beginn gar nicht erst rausschmeißen.
Wollte sagen, dann schmeißt er halt nicht raus. Ne?
Aber ansonsten, das ist, glaube ich, auch das Einzige, was man dem Match irgendwie kritisieren kann, ernsthaft.
Ja, genau. Also das wollte ich noch sagen, weil das hat mich wirklich sehr, sehr genervt, aber das ist auch die einzige Sache. Und das ist halt so ein Unding, was ich jetzt durchziehe, weil das hatten wir auch schon bei Solo Sikoa dann irgendwie, dass er rausgeschmissen wird und dann ist er doch wieder da, siehe WrestleMania zum Beispiel. Das ist irgendwie eine blöde Sache, das muss man besser lösen. Und das darf dann nicht so sein, dass wir uns als Fans das dann schönreden und sagen, ja gut, das passt dann schon irgendwie. Dann lass es halt bleiben. Aber das ist auch, also ich wollte es nur ansprechen, weil es mich wirklich genervt hat. Nichtsdestotrotz, das Match ist halt fantastisch mit allen Sachen, die du angesprochen hast.
Halt, ich will jetzt noch ganz kurz noch, bevor wir jetzt hier auf die Einzelheiten eingehen, ganz kurz das Finish. Ganz kurz das Finish.
Ja, alles gut.
Don Callis hat ja dann noch den Schraubenzieher ins Spiel gebracht. Auch das Anspiel natürlich auf den Turn von Don Callis gegen Kenny Omega. Will Ospreay hat ihn dann auch eingesetzt, als nämlich Kenny Omega hier den One-Winged Angel zeigen wollte, hat ihn von oben in den Schädel ins Auge gepiekt.
Als er schon auf den Schultern saß eigentlich.
Genau. Genau. Und konnte dann ja auch die Hidden Blade des Stormbreaker zeigen, seine Finishing Moves. Gab aber nur eine 2, dann hatte ich Schnauze voll gehabt, hat gedacht, Mensch, ich nehme mal die Aktion von Kenny Omega. Zeigt also den V-Trigger, den One-Winged Angel. Also Ospreay macht das. Omega kickt aber wutentbrannt bei 1 aus und die Crowd geht einfach nuts, muss man
da
mal sagen.
Da bin übrigens ich auch aufgesprungen. Ne? Also ich lag so halb auf dem Sofa und als dann dieser Kickout kam, ich saß hier alleine vorm Fernseher und da habe ich laut aufgeschrien, weil das fand ich schon extrem geil. Also das war ein sehr cooler Moment.
Man muss dazu sagen, der One-Winged Angel ist einer der am meisten geschützte Moves. Also ich glaube, als Kenny Omega den gezeigt hat, hat er noch nie jemand ausgekickt. Und ja, dann natürlich das.
Doch, ich glaube, Kota Ibushi ist einmal irgendwann.
Oder Ibushi, hat einmal ausgekickt, genau. Ja. Aber ansonsten ist das halt wirklich, also der Finisher schlechthin. Und sozusagen aus dem eigenen Move bei 1 rauskicken. Jetzt gibt's natürlich wieder diese, ein Kickout bei 1. Nein, höre ich die Reaktionen in der Halle an. Also das war genau richtig. Das hat funktioniert. Da bin ich auch, da war ich auch kurz laut.
Und dann letztlich haben die beiden sich ja dann nochmal in der Schlussphase nochmal sehr viel und sehr stark ausgekontert. One-Winged-Angel-Ansatz, Konter, da nochmal eine sehr ekelhafte Hidden Blade hinterher, nochmal Stormbreaker-Konter, dann einen ultra fiesen, sehr, sehr steil abgesetzten Tiger-Driver, den wir hier gesehen haben.
Da habe ich tatsächlich sehr laut geschrien. Also das war, glaube ich, das Ding, wo ich mir gedacht habe, nein. Also der ging wirklich mit vollem Körpergewicht auf den Nacken von einem Kenny Omega, der eh schon von Verletzungen gezeichnet ist. Also
eben, und gerade hat auch Nacken bei Wrestlern. Ne? Der singt dann auch direkt auf Twitter rum und das Video dazu mehrfach gesehen. Das ist halt nicht cool, ne? Also, ja, das ist ein krasser Spot oder sowas. Aber das wirklich, also Wrestling ist immer gefährlich. Aber das ist Next Level dumm gefährlich. Weil auch, der landet ja wirklich nur auf dem Nacken, mit dem Kopf nach vorne. Das ist so hohl, ne?
Also, ja, das muss wirklich nicht sein. Also das Match
wäre. Nee, das soll auch nicht sein.
Das wäre auch genauso gut gewesen ohne diesen Spot. Also ich weiß schon, die wollen dann natürlich all out gehen oder all in gehen, je nachdem, wie man sieht. Wollen da halt auch wirklich die krassen Sachen zeigen. Aber so Neckbumps kann man wirklich sein lassen.
Ja.
Vor allem, die beiden haben sich ja hier über 40 Minuten schon ordentlich die Grütze aus dem Leib geprügelt mit den harten Aktionen. Also allein, wie Kenny Omega hier auch zum Beispiel die Schläge auf das Pult genommen hat, das war ja auch unprotected. Der ist ja auch wirklich da einfach nur so draufgeschlagen quasi. Und verschiedene andere Aktionen, die wir hier gehabt haben. Markus, das war ein Match. Du Du hast im Vorgespräch noch gesagt, da reden wir gar nicht drüber. Das sollen sich die Leute gefälligst anschauen. Ich habe schon Headlines gesehen mit, war das das beste Match aller Zeiten? Wie stehst du da?
Es war schon ganz anders als das erste Match, obwohl das sehr viele Rückbezüge hat. Also du, wenn du das erste Match gesehen hast, hast du sehr viele Dinge gesehen, die dir bekannt vorkamen. Ich würde es jetzt aber nicht mit dem ersten vergleichen. Es ist sehr schwierig. Ich fand das erste Match vom Inhalt her, vom Match her, eine kleine Spur, aber wirklich vielleicht minimalst, eine Haarbreite besser. Fand hier aber auf jeden Fall die Crowd einfach, weil ich meine, auch Tokyo Dome ist gut mitgegangen, aber hier in Kanada, in Toronto, war das halt nochmal ein ganz anderer Level. Also vom ganzen Drumherum, vielleicht auch ein bisschen mit diesem Don Kellys Drama, was da nochmal ein bisschen mit reingespielt hat. Also für mich eigentlich die zwei besten Matches des Jahres, auf jeden Fall bisher Omega gegen Osprey. Und ja, also schauen wir mal, ob wir noch eine Nummer 3 bekommen. Es war halt sehr interessant. Es war quasi ein Spiegelbild vom Tokyo Dome Match. Im Tokyo Dome ja sozusagen Will Ospreay das Babyface und ja, Omega eigentlich der Bösewicht, der ihn dann nach vermöbelt. Vor quasi heimischem Publikum, ja, weil Ospreay ja auch gesagt hat, er ist sozusagen während der Pandemie in Japan gewesen und hat quasi die Company auf seinen Schultern getragen. Und jetzt hier natürlich Kenny Omega vor heimischem Publikum als absolutes Babyface und Ospreay hier als Bösewicht. Also allein diese Dynamik hat man halt super ins zweite Match hineintransportiert und komplett gespiegelt. Also für mich ist das, jeden, der mir irgendwie sagt, Wrestling ist halt nur so, ja, Fake, draufgeballere und was soll denn das, da prügeln sich halt zwei Menschen in Unterhosen. Also wenn ich jemanden sozusagen von dem Konzept, dass Wrestling auch Kunst sein kann, Performance-Kunst sein kann, überzeugen möchte, dann zeige ich ihm wahrscheinlich diese beiden Osprey-Omega-Matches als sozusagen das Höchste, was die Kunst zu bieten hat heutzutage. Ja, also für mich absolut fantastisches Match und bin sehr gespannt. Jetzt steht es ja quasi 1-1. Wird natürlich auch die Don Kellys-Geschichte mit Kenny Omega wird man hier natürlich gut weitererzählen können. Bin mal gespannt, ob Ospreay da jetzt sozusagen offiziell auch schon zur Kellys-Familie dann dazugehört. Und ja, mal sehen, ob wir da noch eine Nummer 3 bekommen. Also so die großartigste Match-Serie der modernen Zeit gilt ja eigentlich Omega Okada. Schauen wir mal, ob Omega Ospreay das ablösen kann. Da gab es ja bisher 4 Matches, bei denen es zwei, beziehungsweise es gab ein Match mal bei PWG vor ewigen Zeiten zwischen den beiden. Also mal schauen. Ich würde auch eine dritte Runde nehmen, wenn sie mir versprechen, dass sie sich nicht versuchen umzubringen.
Das ist halt hier die Frage. Kai, was willst du noch hier zum Match sagen?
Noch zu dem, was Markus gesagt hatte. Also auf jeden Fall, das ist so ein Match, weil das ja auch häufige Leute fragen. Wenn du sagst, ja, Wrestling-Kunst und was alles hintersteckt, absolut. Aber das ist kein Match, wo Leute immer auf dem Discord fragen, ich habe Freunde, die gucken gar kein Wrestling. Was kann ich denen zuerst zeigen?
Das nicht.
Ja, aber dann kommen Leute immer so, ich muss denen die Banger zeigen. So, da will keiner ein 40-Minuten-Match sehen. Ne?
Nein, also so ein Match, ganz kurz zu dem Thema, wo ich jetzt sagen würde, was kann ich denen zeigen? Denen würde ich tatsächlich sowas zeigen wie das International Title Four-Way. Ja. Das wäre genauso ein Ding, wo ich sage, da hast du Spaß dabei, da siehst du was Cooles, das ist gut gemacht. Aber du bist nachher weder wegen Blut noch wegen irgendwelchen furchtbaren Neckbumps traumatisiert.
Ja. Und weil es auch dreimal so lang geht.
Ja.
Das andere Match. Das ist auch ganz wichtig. Aber nein, hier, ich weiß gar nicht, den Schraubenzieher hast du aber auch angesprochen, ne?
Ja, klar.
Den er genau von Kellys bekommen hatte. Ja, das war natürlich auch wieder dann ein Callback, den sie hier hatten. Also das Ding wirklich für mich ganz klar Match of the Night. Ich persönlich, weil ich bin auch großer Fan von Crowd, ja, natürlich im Tokyo Dome ging die Crowd auch mit. Aber man muss trotzdem sagen, Kanada Crowd im Vergleich zu Japan Crowd, da liegen trotzdem immer Welten zwischen. Ne? Deswegen finde ich das hier nochmal geiler, das Match. Gerade auch dieser Kickout bei One, der hat mich extrem abgeholt. Ja, Kritik definitiv für den Tiger Driver 91. Das ist dumm, muss man ganz klar so sagen. Das sollte man auch nicht zeigen, weil super gefährlich. Und eben auch die Sache mit Don Kellys, die nervt mich so ein bisschen. Trotzdem, unabhängig davon, das Match ist fantastisch. Das Match muss, nicht soll, sondern muss man gesehen haben, finde ich. Das ist bis jetzt mein persönliches Match des Jahres. Wirklich überragend.
Ja, eins vielleicht noch, weil ich das auch jetzt online ein bisschen gelesen habe. Es gab so einen Spot, da hat Ospreay den Sharpshooter gezeigt. Also natürlich so auch als quasi, schau, ich besiege den Kanadier mit dem Move von eurem kanadischen Helden. Und hat ihn, und ich muss zugeben, mir ist das beim Schauen gar nicht so bewusst aufgefallen, hat dann offenbar eine Transition in das Crippler Crossface, also quasi in den Finisher von Chris Benoit gezeigt. Das haben jetzt online ein paar Leute irgendwie als, ja, nicht okay empfunden. Ich meine, ich muss halt sagen, es ist halt, glaube ich, auch genau der Jahrestag gewesen von damals von dem Benoit-Mord, Selbstmord-Wochenende. Also wenn es bewusst gemacht war, ja, natürlich sehr, sehr schlechter Geschmack. Nachdem jetzt aber der Crossface durchaus ein Move ist, den wir auch immer wieder mal trotzdem gesehen haben,
ist das jetzt nicht fragen.
So, als würde ich sagen, oh, das ist jetzt quasi der verbannte Move, den man seit 2007 nicht mehr gesehen hat.
Was ist der Unterschied zwischen LeBellock und Crippler Crossface?
Das ist ein Arm anders.
Der Arm, ich glaube tatsächlich nur der Ansatz, wie du den Arm fixierst.
Ja. Okay.
Aber es ist natürlich hier in dieser Kombination, also ich sehe es auch als Story-Twist, als Charakter-Option, die du ziehen kannst, um dich quasi nochmal als Heel zu präsentieren. Weil im Endeffekt hat ja Will Ospreay erstmal diesen Sharpshooter von dem Helden, Bret Hart oder Owen Hart, eben gezeigt. Und als das nicht funktioniert hat, hat er sich sozusagen dazu herabgelassen, diese Verbindung zu schlagen zu Chris Benoit, der nun mal ein toller Wrestler gewesen ist, aber wir wissen um die Geschichte, die dann da eben passiert ist, der dann eben als ja Mörder dann auch in die Geschichtsbücher eingegangen ist, so muss man es ja sagen. Und ich glaube, das war sehr bewusst gewählt. Und es ist was, was er, glaube ich, auch sehr bewusst gewählt hat und auch genau weiß, dass er damit Leute provoziert und dass er auch die entsprechenden Reaktionen zieht. Ich finde aber, damit sind wir wieder beim Thema Kunst, das darfst du innerhalb von einem Match machen. Ist das geschmacklich 100% richtig? Nee, wahrscheinlich nicht. Aber du hast trotzdem diese Möglichkeiten, das innerhalb eines Matches zu machen, weil es diese Geschichte hergegeben hat, weil der Aufbau ja vorher schon mit dabei gewesen ist und weil es eben auch zu dem Charakter Will Ospreay hier gerade in dieser Rolle hervorragend gepasst hat. Und deswegen kannst du das in meinen Augen machen. Ich habe da auch ein bisschen aufgehorcht in dem Augenblick und habe mir auch gedacht, ach, okay, das ist mutig, aber ich finde das kann man machen, auch wenn es sicherlich was ist, was sehr polarisiert. Aber ich glaube, damit kann Will Ospreay leben. Und das macht auch das Match nicht besser oder schlechter. Aber es ist eben was, womit, was jeder für sich interpretieren muss. Und ob er sagen muss, finde ich gut, finde ich schlecht, hat mir das Match versaut. Könnte ich auch verstehen, wenn man das sagt. Für mich hat es zu Charakterpersönlichkeit hier von Ospreay gepasst. Insofern, so habe ich das interpretiert. Aber ein tolles, tolles Match, um auf ein anderes Thema zu sprechen zu kommen. Also,
absolut.
Tolles Match, eine gewaltige Schlacht, die sich hier die beiden geliefert haben, voller Emotionen. Und ich habe mich nämlich auch gefragt, wie würde ich das mit dem Match von Wrestle Kingdom vergleichen? Ich fand das Match von Wrestle Kingdom fand ich insgesamt ein bisschen athletischer, so insgesamt. Einen ganz kleinen Müh. Aber das hier hat eben durch die Geschichte, durch die Persönlichkeiten, durch das Ganze drumherum, auch durch die Crowd, hat das viel mehr Tiefe und Substanz als das erste Match. Und das habe ich hier sehr genossen, sehr gemocht. Ich hatte übrigens kurzzeitig Panik, dass Don Callis den Schraubenzieher nicht aus seiner Tasche kriegt.
Der hat tatsächlich ein bisschen länger rumgewerkt, aber hat es dann letztlich noch ganz gut hinbekommen.
Ja, ich würde auch gerne wissen, ob seine Hosentasche noch ganz ist jetzt nachdem. Also, oder ob er dabei die Hosentasche zerrissen hat.
Wenn nicht, und, dann wird das EW sicherlich in Rechnung stellen.
Ich glaube auch. Die haben auch näher und Näherinnen wahrscheinlich Backstage. Nee, aber also ganz klare Match-Empfehlung. Das Ding hier schauen, das andere Match auch nochmal schauen. Tolles Ding. So. Jetzt fällt mir der Übergang schwer. Kommen wir zum nächsten Match. Wir haben die Suzuki
Gods. Ich habe vielleicht einen Übergang. Kommen wir weiter zu Leuten, denen unnötig wehgetan wurde.
Kommen wir zu uns?
Ja. Ja, Le Suzuki Gods, also Chris Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki treffen auf Sting, Darby Allin und Tatsuya Naito. Und das war ein Match, das war auch story-driven auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Und wir wollten all das Aufeinandertreffen zwischen Chris Jericho und Sting haben. Aber in meinen Augen ist das Ding absolut auseinandergefallen, inklusive einiger haarsträubender Botches, die mit Sting zu tun haben, der nicht immer Schuld gehabt hat. Genauso wie Sammy Guevara auch daran beteiligt gewesen, der auch nicht immer Schuld gehabt hat. Aber das war kein gutes Match. Das war ein Match, das war sehr wild. Es war sehr unsauber zuweilen. und hat diese Geschichte auch in meinen Augen nicht weiter vorangebracht. Ich spring ganz kurz zum Finish, was auch ganz merkwürdig gewesen ist. Da gab es ja dann eine Atomic Drop Clothesline Kombination und anschließende Brücke von Naito gegen Minoru Suzuki und dann war das Match plötzlich gelaufen und das Ding wurde hier durchgezählt. Kai, du hast gerade schon gesagt hier, das war merkwürdig.
Jo, also es fing ja ganz okay noch an, ne? Du hattest ja schon direkt gemerkt, bei Sammy und bei Jericho, da ist eine gewisse Anspannung schon beim Entrance, das hatten wir auch in der Preview angesprochen. Das war ganz passend, das war ganz gut, ne? Suzuki, die Leute haben Bock, ne? Auch da wieder ganz der klassischste aller Hau-Männer, könntest du sagen. Also allein auch dieser eine Schlag gegen Darby Allin, wo er zusammensackt, das war ein gutes Ding. Dann fing es so ein bisschen an, wir hatten Sting und Jericho-Konfrontation, okay. Und dann kam der erste Botch, wo dann eben Sting Jericho im Submission-Move hat und Sammy Guevara das Ding unterbrechen will mit diesem rückwärts gesprungenen Cutter. Ja, und der Sting nur so halb trifft.
Er trifft ne? nicht halb, der fällt auf ihn drauf.
Ja, also ne, ich meine, also halb trifft er mit dem, also er kriegt dann nicht gegriffen, meine ich damit.
Ja, ja,
also aber er springt ihn eher an. Also es ist eher ein Coffin-Drop als ein Cutter gewesen, könnte man quasi sagen.
Ja, aber da habe ich mich ja schon tierisch drüber aufgeregt. Ja, Entschuldigung, da muss ich ja direkt rein. Also Sting, der ja diese Geschichte hat mit Nackenverletzungen und Gehirnerschütterungen und dann quasi eine Aktion zu zeigen, wo du mehr oder minder rückwärts Kopf voran in jemanden reinspringst. Come on, Leute, habt ihr keine Agents Backstage, die auch die Leute ein bisschen schützen? Ne? Man kann das ja als geile Idee empfinden. Aber das heißt ja nicht, dass man es machen muss. Da muss doch irgendjemand Backstage sein, der sagt, mach das nicht. Sting, die müssen wir schützen. Seinen Kopf, seinen Nacken, den müssen wir schützen. Mach das bitte nicht. Markus, ich reg mich dazu da auf.
Ja, also Agents ist halt so eine Sache. Ich meine, da hast du natürlich auch sehr viele erfahrene Leute dabei, wo die halt wahrscheinlich sagen, okay, Sammy kann das. Also es war halt der Spot, der hatte, Sting hat Jericho im Scorpion Deathlock und Sammy sprang das. Und jetzt weiß man halt nicht. War das Ding zu nah dran? War der zu weit weg? Hat er zu viel Schwung genommen? Zu wenig Schwung genommen? Ist irgendwie abgerutscht? Er ist ihm halt wirklich blöd auf den Kopf gesprungen. Natürlich kann ich sagen, mach diesen Spot nicht. Und möglicherweise hätte es jetzt auch nicht anders, also das Match und der Spot hätte nicht anders funktioniert, wenn ein Sammy Guevara da irgendwie mit einem Running Dropkick oder so irgendwas dahergekommen wäre. Natürlich so ein Backwards Flying Cutter Ding sieht natürlich spektakulärer und cooler aus. Wenn der auch gut funktioniert, dann sagen wir halt wahrscheinlich auch hier, ja, war ein cooler Spot, hat gut ausgesehen, weil ist ja nichts passiert. Natürlich, dass immer irgendwas passieren kann, ist klar. Ja, wird man sehen, also das Ding zumindest bei der Pressekonferenz nach der Show hat er ja nicht übermäßig benommen gewirkt. Gibt ja auch ein Match schon mit Sting-Beteiligung für Dynamite angesetzt. Also hoffentlich ist da nichts weiteres passiert. Hoffentlich wird er aber auch noch vernünftig untersucht in der Zwischenzeit. Natürlich gerade er mit seinen dokumentierten Nackenproblemen. Ich bin schon bei euch. Also das muss nicht sein. Das kann man auch sein lassen und sich irgendwie einen schöneren Spot überlegen. Aber es ist halt leider auch nicht nur dabei geblieben.
Genau, es sollte ja dann auch noch ein Tisch zum Einsatz kommen und da sollte ja Sammy in den 630 springen. Auch hier die Story war ja durchaus klug, ne, dass Jericho zu ihm sagt, so jetzt spring den und mach den Stinger platt und sowas, ne? Und gute Idee, dann springt Sammy diesen 630 und der gute Stinger kommt hier nicht aus dem Weg. Man konnte auch in der Wiederholung sehr gut sehen, dass er aus dem Weg kommen möchte und so halb, dreiviertel weg ist,
ja, aber also das war natürlich noch mal blöder, weil so ist ihm der nicht nur so auf den Bauch gesprungen, sondern genau seitlich in die Rippen hinein. Also er hat da offenbar vielleicht es kann natürlich auch sein, dass er da wirklich sozusagen durch diesen Schlag auf den Kopf, vielleicht hat er auch eine leichte Gehirnerschütterung oder sowas. Man weiß nicht, wie gut man das jetzt untersuchen konnte, weil das Match für Mittwoch ist ja schon sozusagen gebucht. Aber es war halt offenbar so, dass er da zumindest so benommen wahrscheinlich von diesem Spot vorher war. Man darf nicht vergessen, der ist mittlerweile 63 oder sogar schon 64. Also ich weiß, 1959 ist er geboren. Da tut der Körper natürlich auch nicht mehr so hundertprozentig in der Geschwindigkeit, wie man es gerne möchte, immer mit.
Frag mal Olaf.
ich weiß nicht, wie schnell sich Olaf vom Tisch rollen könnte, wenn Sammy Guevara angeflogen kommt.
Vielleicht würde mich jetzt gar nicht drauflegen.
Ja, aber irgendwas hat da auf jeden Fall auch nicht gepasst. Und ja, also man hat schon gesehen, der gute Stinger war dann schon ein bisschen benommen und hatte offenbar auch nicht mehr so ganz alles im Kopf, was da jetzt noch so geplant war, so wie es ausgesehen hat.
Und ab da war Clusterfuck. Also muss man schon sagen. Ich habe mich halt schon gewundert, weil dann war ja auch dann der Spot war ja trotzdem eigentlich, Sting soll ausweichen und geht dann ja in den Ring rein und dann kam diese Sequenz, wo jeder auf einmal seine Aktion zeigt. Und es war halt schon komisch, weil Sting, der die Aktion kassiert hat, viel früher wieder da war als Sammy Guevara, der im Normalfall, wenn er derjenige ist, der trifft, ne, dann kein Problem hat, wieder schnell in den Ring zu kommen.
Der hätte eigentlich aus dem Match rausgenommen werden sollen. Der
genau.
wäre durch den Tisch gekracht und damit wäre es eigentlich das für Sammy Guevara gewesen. Ja.
Nur komischerweise war er dann hier so halb aus dem Match rausgenommen und Sting war wieder da, obwohl er die Aktion gefressen hat. Und ab da ging es dann ja wirklich viel hin und her. Es gab dann auch, wie Olaf gesagt hatte, diese Atomic Drop Kombination. Und auch Naito wollte ja vorher noch eine Aktion gegen Jericho zeigen, diesen Destino. Das war auch nix. Dann hat Jericho, glaube ich, ganz schnell gesagt, ja gut, ich nehme dich in die Walls. Auch schwierig, dann diese Atomic Drop
Clothesline-Kombination. Dann kam eben Sting zurück, hat den Scorpion Deathlock noch gezeigt und dann ist Suzuki gekommen und hat ihm in den Rear Naked Choke genommen und den hat wiederum Naito sozusagen gelöst und hat dafür einen Codebreaker gefressen von Jericho.
Also so und all diese Aktionen sahen nicht gut aus.
Bis auf den Rear Naked Choke von Suzuki.
Gut. Aber das wäre auch traurig gewesen, wenn der nicht gut ausgesehen hätte. Ja, weil dann auch eben dann auch allein dieses Cover von Naito dann, das war auch nur so seitlich halb gesprungen und oh, ich halte jetzt noch schneller das Bein fest, damit es nicht ganz doof aussieht.
Also sicherlich nicht Bryan Danielson und William Regal approved, dieses Cover, muss man auch ganz deutlich sagen. Ja, Finish war halt dann ein Clothesline von Sting und so ein Roll-Up von Naito.
Ja, genau, diese Atomic Drop Clothesline-Kombination mit dem
in die Brücke
von Naito. Ja. Nee, ja. war nicht gut.
Nee, war nicht gut, war gefährlich, war unsauber und chaotisch und nee.
Ja, vielleicht nur kurz nach dem Match, also Jericho attackiert noch Naito mit seinem Baseballschläger, Sting macht aber sofort den Save und wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen, also bei der Pressekonferenz da übrigens auch, also kein guter Tag für die vier heute oder für die sechs eigentlich.
Stimmt,
ja. Also da war Pressekonferenz, Jericho kommt dann während der Pressekonferenz rein, fordert Darby Allin und Sting aus und zwar er möchte bei Dynamite ein Tornado-Match ohne Rules, also gegen ihn und Sammy Guevara. Tony Khan bookt das quasi unter der Prämisse, ja, aber verpiss dich bitte. Sting nimmt das Match auch noch an und Jericho geht dann noch her und da stand eine Wasserflasche am Tisch, die hat er sich geschnappt und hat dann sozusagen die Wasserflasche mit seinem Baseballschläger, den er mit hatte, in diese Reporter, die da saßen, geschossen, hat dann noch einen, der aber zumindest klug im Unglück, ich glaube zumindest für New Japan arbeitet, aber trotzdem, mit dieser fliegenden Flasche so am Kopf getroffen, dass der eine Platzwunde davon getragen hat. Dem geht's auch gut, also dem ist jetzt auch nichts Gröberes passiert offenbar. Aber lustig war, irgendjemand hat gemeint, der hat vor John Moxley geblutet an diesem Abend. Aber für die Beteiligten nicht der erfolgreichste Abend. Also hoffen wir mal, dass dieses Tornado-Match ein bisschen glimpflicher abläuft. Vielleicht eher die Jericho-Sammy Guevara-Geschichte weiter erzählt, als jetzt den armen Stinger da noch weiter zu verprügeln. Der hat nämlich gesagt, er sieht sich nämlich nicht, wenn wir schon bei der Pressekonferenz sind, er sieht jetzt kein Retirement in London, wo es ja quasi geheißen hat, das wäre eine gute Möglichkeit. Weil er hat zweimal gesagt, er möchte eigentlich heuer aufhören, aber jetzt hat er schon wieder so ein bisschen durchklingen lassen. Geht schon noch, ich kann schon noch eine Weile. Das heißt, schauen wir mal, ob wir Sting mit 70 noch irgendwelche Moves von ganz oben springen sehen oder so.
Ja. Ja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Kommen wir zum Main Event. Bryan Danielson trifft auf Kazuchika Okada und es geht um Titel Best Wrestler in the World. Und wir wissen alle, das ist eigentlich Shane McMahon, aber der ist heute nicht da. erster Gänsehaut-Moment kam natürlich für mich schon
100 Strafliegestütze dafür, bitte.
Nee, ist offiziell. Du hast einfach nicht die richtigen Fakten parat. Also, Olaf hatte absolut recht.
Der, Der gute Shane McMahon soll mal Springen üben, ohne sich zu verletzen, bevor sich so einen Titel umhängt.
Das war ja davor. Naja, ich wollte gerade sagen, bester erster Gänsehautmoment war für mich erstmal, Bryan Danielson kommt hier mit The Final Countdown von Europe raus. Das war ja das alte Theme von ihm zu Ring of Honor und Indie-Zeiten wirklich. Und mancher hat ja auch gesehen, dass ja, ihn das gefreut hat, vor allem auch, als er dann auf dem Top-Rope stand und alle Zuschauer haben hier It's the Final Countdown mitgebrüllt. Da ist er auch mal aus dem Charakter rausgerutscht und hat dann sehr, sehr deutlich gelacht. Er hat ja dann auch in der Pressekonferenz gesagt, so, nee, das war nichts, was von ihm ausgegangen ist, sondern Tony Khan wollte das und er glaubt nicht, dass das jetzt ein reguläres Theme wird.
Das wird's ganz sicher nicht. Das hat Tony Khan in der Pressekonferenz auch erzählt, das war ein One-Night-Only-Deal. Die Verwendung, also man hat sich das als Danielson zur AW gekommen ist, hat man schon gesagt, ah, vielleicht Final Countdown. Das haben sie sich damals auch angeguckt. Die wollen unglaublich viel Kohle dafür haben. Also Tony Khan hat gesagt, das Ding für den einen Abend zu bekommen, war so teuer wie ein Wrestler-Vertrag. Er hat allerdings die Rechte für diese Show hat allerdings auf ewig. Das heißt, das wird auch in allen Videoarchiven, Streamingdiensten, wo die Show jemals laufen wird, wird es auch tatsächlich mit Final Countdown sein. Er hat allerdings angeteasert, also ich weiß nicht, wie das genau aussieht, aber er hat gesagt, es könnte sein, dass es nochmal verwendet wird. Also wenn, dann bitte Wembley, dann kann ich es auch mitsingen. Ansonsten sollte man sich nicht darauf einstellen, dass Final Countdown das neue Theme wird, sonst brauchen sie nämlich nicht den 1 Milliarden, sondern wahrscheinlich den 10 Milliarden Dollar Deal, dass sie das Lied irgendwie verwenden dürfen. Aber war natürlich ein sehr, sehr, sehr cooler Moment.
Ja, und dieses Match hat tatsächlich auch fast schon ein bisschen schwer gehabt, jetzt nach der Schlacht zwischen Will Ospreay und Kenny Omega. Also natürlich die beiden hier mit einer ganz anderen Gewichtung, mit Bryan Danielson, der sehr mat-based hier, sehr ja, kontrolliert hier auch zugange gegangen ist, in einem Katsushika Okada, der immer wieder seine Reichweite und ja auch gerade die Dropkicks natürlich immer wieder gezeigt hat. Und dieses Match hier ist natürlich auch ein Kampf, der durch eine fiese Verletzung wirklich dann auch ja wahrscheinlich auch sehr geändert worden ist, weil sich Bryan Danielson, ich sag mal, im letzten Drittel des Matches nach einem Elbow Drop hier von Okada den Arm gebrochen hat. Also wirklich den Unterarm gebrochen hat und dann, ich glaube, noch so knapp acht, neun Minuten, ich habe kurz auf die Uhr geguckt, weiter gerestelt hat. Und ja, dummerweise hat ja Okada auch noch eine Aktion, bei der man immer wieder am Arm ziehen muss. Das ist mir erstmal so im Nachgang aufgefallen, wo er immer wieder bei der Rainmaker Lariat da am Arm ziehen musste, an dem gebrochenen Arm. Ah. Schlussendlich aber ist es dann so, dass Bryan Danielson, ich weiß nicht genau, wie er es gemacht hat, aber dann am Ende trotzdem noch die Energie und die Kraft geschafft hat, hier nicht nur den Lebel-Lock anzusetzen, inklusive auch Arme zusammengreifen und ein bisschen ziehen, aber dann am Ende auch mit einem erweiterten Hebel hier Okada zur Aufgabe gezwungen hat, was eine riesengroße Überraschung in meinen Augen ist. Aber das Match hat mich nicht so begeistert zurückgelassen, wie ich es mir erhofft hätte, also auch schon vor der Armverletzung nicht. Kai, wie ging dir das? Wir hatten beide, also ich vor allem natürlich sehr, sehr hohe Erwartungen an dieses Match. Mir hat's gut gefallen, aber ich bin nicht komplett weggebeamt. Wie ging's dir?
Oh. Also es fühlt sich halt immer so an, als wäre das Gotteslästerung, das zu sagen, weil ich weiß, wie wichtig das ganz vielen Leuten ist und wie viele Leute sich darauf freuen. Und also klar, ich habe auch gelesen, dass ein paar Leute enttäuscht sind, weil sie sich so hohe Erwartungen gemacht haben. Das war ja auch, glaube ich, deine Angst so ein bisschen in der Preview. Mein Problem ist eben, ne, und ich bin direkt in so einer sehr defensiven Haltung, weil ich gar nicht will, dass jemand mich umhaut oder sowas deswegen, aber ich finde, das ist alles echt gutes Wrestling und ich weiß auch, dass das Spaß macht, aber mir gibt die Paarung Bryan Danielson-Okada nichts. Also ich bin ja sowieso nicht so der riesigste Bryan Danielson-Fan, was nicht das heißt, dass ich den kacke finde, sondern so, ja, ich weiß, dass der gut ist, aber der triggert bei mir nicht so viel. Und bei einem Okada habe ich das relativ ähnlich. Ich sehe, dann denke mir, yo, ich weiß, der ist krass, der hat die Serie gegen Omega, das waren auch heftige Matches, aber da tut sich auch emotional nichts. Deswegen sehe ich das Match und sage, ja, das ist ein Main-Event und ich finde das auch cool für alle, die sich darüber freuen. Mir persönlich gibt das ganz wenig. Und das sage ich mit dem größten Respekt natürlich auch, ne? Nur das ist eben dann an der Stelle mein Geschmack. Und ich gucke das, denke mir, ja, das ist ein cooles Match, das ist schön, das ist spaßig. Größten Respekt vor Bryan, dass er da durch die Verletzung durchworkt, sowieso irre. Final Countdown fand ich auch einen super schönen Moment. Aber das Match an sich ist wenig für mich gewesen. Ich tu mir leid.
Markus, wie ging's dir denn da?
Ich habe mich schon sehr über das Match gefreut, weil es war halt einfach so der lange Zeit der beste Wrestler in Japan gegen lange Zeit der beste Wrestler in den USA. Ich bin auch so nach Osprey Omega, es war nicht so ganz das, aber das war doch das, das haben wir schon gesagt, im Vorfeld. Da gab es Leute, die gesagt haben, also wenn eins der beiden Matches oder beide Matches, wenn das quasi jetzt auf dieser umstrittenen Dave Meltzer Sterneskala, wenn das quasi nur 5 Sterne sind, dann ist es eigentlich eine Enttäuschung, weil die Erwartung einfach so groß ist an die Beteiligten hier. Ich glaube, dass das nochmal einen Ticken besser gewesen wäre, ohne diese Armverletzung, also auch da Respekt an Danielson. Der hat da wirklich sozusagen den Elbow Drop eingesteckt, hat er gesagt, das war ein ganz blöder Freak-Accident, er hat sich da quasi nicht richtig geschützt bei diesem Elbow und da dürfte Okada ihm einfach auf seinem Arm, also ich habe es mir nochmal angeguckt, gelandet sein und ja, Unterarm gebrochen. Dann hat er mal so quasi getan, das ist ja auch so wieder eine Geschichte mit seinen Gehirnerschütterungen, hat er mal gesagt, da hat er quasi so Krampfanfälle, dann hat er so ein bisschen getan als das. Das war dann auch eine interessante Szene, weil dann kam der Arzt hinein, hat sich das quasi angeguckt und Okada geht dann hin und sagt, nee, passt schon, schickt den Arzt weg und nimmt quasi den Wrestler, der potenziell gerade einen Krampfanfall im Ring hatte, hoch. Danielson hat aber dann natürlich das Possum gespielt, das Opossum, hat gleich mal das Mosaico Knee dann angebracht. Und ja, hat tatsächlich die letzte Zeit dann, man sieht es auch, also wirklich mit dem Arm sehr runterhängend, das noch gemacht, hat er dann auch das Finish entsprechend adaptiert, also den Lebellock dann noch, weil er es mit den Armen nicht greifen konnte, mit den Beinen gemacht. Also wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, da ist eine Verletzung passiert, das Match wurde nicht gestoppt, die haben dann noch gute 10 Minuten oder 8 Minuten weitergemacht und haben on the fly das Match adaptiert und das Finish adaptiert, sodass das trotzdem aber noch gut ausgesehen und gut funktioniert hat. Unter der Prämisse, muss ich wieder sagen, war das Match nochmal fantastischer, als es jetzt schon war. Einfach, dass die beiden das so hinkriegen, weil wenn ich es jetzt einem Unbedarften zeige, der das nicht irgendwie mitbekommt, dass sich der wirklich verletzt hat, dann geht er davon aus, da ist alles genauso gelaufen, wie es sein soll und hat am Schluss noch cool ausgesehen. Also da sieht man schon, dass das wirklich ein paar der allerbesten auf der ganzen Welt sind, was einfach sowas angeht, nämlich die Arbeit im Ring und auch das Einstellen auf ganz neue Situationen. Das Match selber hatte natürlich alle Elemente, die so ein Match zwischen den beiden haben muss. Also du hattest auch diese unglaublich schnellen, auch wieder eine Mangelung eines deutschen Wortes, crispen, smoothen Aktionen, also diese Dropkicks und diese ganzen Geschichten, die da gesprungen wurden. Also fällt für mich auch unter großes Kunstwerk, aber nicht ganz auf dem Niveau von Omega Osprey, aber wahrscheinlich auch, das ist das, was den Kai vielleicht auch stört, weil da einfach diese emotionale Komponente gefehlt hat. Also wir hatten natürlich im Vorfeld diese Promos von wegen, du kommst mit mir in der Wüste gibt es keinen Regen, da gibt es auch keinen Rainmaker. Aber so die große persönliche Fehde und so die Blutfehde und oder es geht jetzt wirklich um irgendeinen Titel oder um irgendeine Auszeichnung, das hat natürlich gefehlt. Also da hat man einfach hingestellt, Okada, Danielson, first time ever, hier, nur hier zu sehen. Das hat auch gereicht, also mir hat es gereicht. Aber natürlich kann man da kritisieren, sozusagen den emotionalen Bezug, der da vielleicht ein bisschen gefehlt hat.
Ja. Also ich glaube auch, dass das Match noch in eine ganz andere Richtung gegangen wäre, wenn eben diese Verletzung nicht aufgetaucht wäre. Man hat schon gemerkt, nicht nur durch diese Unterbrechung, sondern eben auch insgesamt, dass da ordentlich improvisiert worden ist. Und dafür haben sie es gut gemacht. Also ich habe die letzten 10 Minuten hier auch vom Bildschirm gesessen und habe mitgelitten. Und man hat eigentlich gemerkt, wie so im Verlauf der ersten 20 Minuten knapp, man hat hier schön aufgebaut. Ne? Man hat die beiden Charaktere dargestellt, man hat die Stärken der beiden entsprechend präsentiert, und gerade immer wieder mit den Dropkicks, Bryan Danielson dann eben mit den Kicks und mit anderen Aktionen. Sie sind ja auch nach draußen gegangen, das darf man auch nicht vergessen, wo es dann den Piledriver von Okada gegen Bryan Danielson auf die Rampe gegeben hat. Also man hat es ja schon so dargestellt, als wenn so wirklich so zwei Strategen, zwei echte Könner gegeneinander da wären und die quasi jedes kleine Fenster nutzen müssen, um hier ihre Aktion ins Ziel zu bringen. Also diese Varianz an Kontern und an ja, Gegenaktionen sozusagen hat hier sehr, sehr gut funktioniert. Vielleicht hat es mich so ein bisschen nicht ganz so begeistert, wie ich mir erhofft habe, weil zum einen meine Erwartung zu hoch gewesen, zum anderen aber auch, weil natürlich das Anschauen von einer echten Verletzung, von einer großen Verletzung, von einem Knochenbruch über 10 Minuten und der Gedanke daran, wie er sich jetzt hier quasi quält, damit wir quasi vom Fernseher ein befriedigendes Ende für dieses Match bekommen, da fühle ich mich sehr egoistisch dabei. Und Kai hat gerade schon das Wort Respekt hier in den Mund genommen, ich glaube Markus auch, für Bryan Danielson, also was da, ich will nicht wissen, was das für Schmerzen am Ende gewesen sind, also Knochenbrüche können auch so mal so sein, ich hatte auch mal ein Handgelenk gebrochen, das hat mir nicht wehgetan, witzigerweise, aber ich gehe davon aus, da hat auch niemand an meinem Arm gezogen oder hat mich durch die Gegend geworfen oder sonst irgendwas, insofern gehe ich davon aus, dass er hier sehr auf die Zähne gebissen haben muss, unglaubliche Leistung dann im Endeffekt, aber das Match hat natürlich eindeutig drunter gelitten, ne? Weil dieser Aufbau war da, innerhalb des Matches und danach hätte natürlich noch was Großes kommen sollen. So war es ein sehr, sehr gutes Match und sehr spannendes Match, aber man hat eben dann doch auf andere Weise mitgelitten, als ob man das eigentlich gerne möchte.
Aber ja. Das Schöne ist, vielleicht bekommen wir ja bei New Japan irgendwann mal ein Rematch mit den beiden ohne Verletzungen und vielleicht bei irgendeinem Tokyo Dome oder so können wir dann mal sehen, wie das Finish vielleicht eigentlich hätte aussehen sollen.
wer weiß. Also jetzt soll er ja erstmal, also 6 bis 8 Wochen ist, glaube ich, die Ausfallzeit.
Genau,
die,
also er selbst hat gesagt, ihm der rechte Unterarm ist gebrochen, 6 bis 8 Wochen Ausfallzeit hat das Ende des Matches laut seiner Aussage auch beeinflusst. Und er hätte ansonsten eigentlich bei Dynamite am Mittwoch ein Match wrestlen wollen. Das wird jetzt so natürlich nicht stattfinden. Du hast ja schon gesagt, zu Anarchy in the Arena gibt es Gerüchte, 19. Juli.
Nee, Blood and Guts.
Ah, Blood and Guts, sorry. Ja, siehst du, ich wünsche mir, das ist Anarchy in the Arena.
Ich merke das schon.
Verständlich.
Ja, schauen wir mal. Also das wäre jetzt so in nicht mal 4 Wochen.
Nee.
Das wird sich wahrscheinlich so nicht ausgehen. Aber diese Verletzung auskurieren, muss natürlich sein, außer vielleicht kann er Cody Rhodes anrufen und kann sich den Zauber-Titan-Cast irgendwie mal ausborgen für eine Woche, dann geht natürlich alles.
Genau, also für All-In, in London sieht es noch ganz gut aus, also ich glaube, da kann man noch Hoffnung haben, aber ich glaube für Blood and Guts, wenn das wirklich jetzt Mitte Juli stattfinden soll, glaube ich nicht. So, dann kommen wir hier mal zum Fazit, also oder will noch einer von euch was zum Match sagen? Kai, willst du noch was sagen?
Nee.
Oder Markus?
Ich glaube, zum Match nicht. Ich hätte noch ein paar Geschichten vom Scrum, aber ich weiß nicht, ob wir das vor oder nach dem Fazit erzählen sollen.
Das machen wir nach dem Fazit.
Passt, dann machen wir das so.
Kai, willst du noch was zum Match sagen?
Nee, danke.
Dann kommen wir doch hier zum Fazit. Und natürlich, wie immer, brauchen wir die patentierte Bananenwertung von 1 bis 8 Bananen. Ich weiß, Kai schart jetzt schon mit den Füßen, hat Angst, dass ich ihn als Ersten dran nehme. Und er hat recht. Kai, wie siehst du dein Fazit hier?
Ich wollte gerade sagen, bitte nicht. Aber es hat anscheinend nicht geklappt. Nee, also, es gab viele Sachen, die haben Spaß gemacht natürlich. Ich nehme jetzt auch mal fairerweise die Kickoff-Show raus, weil die zählt halt nicht und das wird sie ja nur nach unten ziehen, weil dann wird man mal sagen, ja, war ein okayes Match und bla bla bla. Deswegen, ich nehme jetzt mal wirklich nur die Hauptshow. Ich fand, wir hatten einen soliden Opener und generell in diesen ersten 3 Matches hatten wir eine gute Steigerung. MJF, Tanahashi, ja, so war gut, war okay, die Crowd hat's besser gemacht. Punk gegen Kojima, Satoshi nicht Hideo. Hat mich dann positiv überrascht, weil ich nichts erwartet hatte, beziehungsweise dann doch eher sogar so ein bisschen negativer eingestellt war. Das fand ich dann noch besser als den Opener. Dann kam eins meiner Favorite Matches am Abend mit dem 4-Way, der mich wirklich umgehauen hat, den ich super gut fand. Sanada gegen Jungle Boy, halt ähnlich auch wie MJF gegen Tanahashi. So vom Prinzip da ganz klar dieses, habe ich so erwartet, ist so passiert. Ne? Dann das Tag-Man-Match, auch sehr spaßig, viele gute Aktionen. Finish anders, als ich erwartet habe, aber das heißt ja nicht, dass ich es deswegen schlechter finde. Das ist ja auch so eine klassische Bewertungskriterie. Das ist nicht so, wie ich will, deswegen ist es schlecht. In diesem Fall auf jeden Fall nicht. Toni Storm gegen Willow Nightingale, muss ich ganz klar sagen, war da, nicht mehr, nicht weniger. Dann kommt das beste Match des Abends, für mich bisher das beste Match des Jahres. Ganz, ganz klar mit Will Ospreay gegen Kenny Omega. Das ist fantastisch. Das werde ich auch nachher mit meiner Frau direkt nochmal schauen, um ihr das zu zeigen.
Hört ihr mit seiner Frau?
Ja, eben. So, ihr habt mitbekommen, wie ich erwachsen geworden bin. Ist das nicht fein? Und auf jeden Fall.
Endlich ein Bart.
Nee, das wird niemals passieren. das Ding, also ich werde vielleicht so ein Daniel Bryan, also bewusste Wortwahl, Daniel Bryan WWE-Bart, die man sich irgendwann mal kaufen konnte. Das gibt vielleicht nicht so ein tollstes Merchandise, ja. Dann auf jeden Fall dieses Suzuki Gods gegen Sting, Darby Allin und Naito. Car Crash, kann man nicht anders sagen. Und eben Danielson gegen Okada. Ne? Ich habe alles schon dazu gesagt. Ja, das ist gut, aber es ist eben nicht mein Mensch. Es tut mir leid. Bitte seid nicht sauer auf mich. Ne? Bitte, aber ich bin vielleicht nicht der Einzige, dem es so geht, der dann sich denkt, ja, das ist alles cool, aber es ist halt nicht so meins. Nichtsdestotrotz, ich hatte hier eine gute Zeit. Ich hatte hier viel Spaß. Mein Kritikpunkt ist wirklich nur, dass halt vieles so vorhersehbar ist und dann eben auf einem Level, wo du sagst, ja, ist halt okay. Ne? Klar, natürlich, die beiden World Championships müssen auf der Card sein. Da steckt dann aber auch emotional keine Story hinter, außer zu sagen, das ist eine Open Challenge. Ja, die nehme ich jetzt an. Ne? Das ist dann relativ wenig Story. Deswegen bin ich persönlich hier bei einer... Ach, komm, weil es hat mir so gut gefallen, dann sage ich sogar, es ist eine 6,5 von 8. Eigentlich würde ich sagen 6, aber dann habe ich gerade noch mal Will Ospreay gegen Kenny Omega hier in meiner Liste gesehen und mir gedacht, nee, komm, 6,5.
Markus?
Ja, ich versuche es mal ein bisschen abzukürzen. Also MJF Tanahashi ist sozusagen, glaube ich, das Beste, was man in der Konstellation rausholen konnte, auch mit einem schönen Oldschool-Heel. Kojima Punk, habe ich gesagt, hat mich positiv überrascht, hat mir sehr gut gefallen. Four-Way, habe ich schon mehrfach gesagt, sehr unterhaltsam, sehr, sehr gut. Sanada Jack Perry, das bekommt für mich sozusagen den Benefit of the Doubt, also war jetzt natürlich nicht viel Aufbau dahinter. Ich habe aber die Hoffnung, dass wir in einem Jahr irgendwie einen super verhassten Top-Heel Jack Perry haben und sagen können, der Weg hat sozusagen hier damals bei Forbidden Door gegen Sanada und diesen Hook-Turn begonnen. Also das nehme ich trotzdem als sehr positiv mit. Ja, das Ten-Man war, wie zu erwarten, sehr, 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 sehr gut. Tony Storm gegen Willow Nightingale, da kann ich nichts Schlechtes dagegen sagen, weil das war halt einfach auf dieser Card, die haben beide abgeliefert. Alles, wo Osprey und Omega drauf ist, kann ich aus Prinzip schon gar nicht, also da beginnt die Skala bei mir mal bei einer 6. Also selbst wenn da die fünf anderen Matches Iron Sheik und Nikolai Volkov gegen die Bushwhackers gewesen wären, würde ich eine 6 von 8 geben mit diesem Match drauf. Ja, der Car Crash war der Car Crash, der hat mich aber trotzdem, also wenn gerade keine lebensgefährlichen Dinge passiert sind, hat mich da trotzdem gut unterhalten. Und Danielson gegen Okada war wahrscheinlich auf jeder anderen Card, wo Osprey Omega nicht drauf ist, trotzdem das beste Match seit langer Zeit. Ich würde jetzt mal, ich glaube, die perfekte 8 gibt es nicht. Ich war letztes Jahr noch nicht dabei. Die erste Forbidden Door Show hat von mir eine 7,5 bekommen. Ich gebe hier eine 7 von 8.
Okay. Ich bin bei Kai. Ich bin bei einer 6,5 von 8. Ihr habt es auch schon gesagt, ne? Also Osprey und Omega, ganz klar Match of the Night in meinen Augen und danach sehr, sehr gute Matches natürlich. Auch Danielson gegen Okada, sehr, sehr gutes Match. Leider getrübt durch die Verletzung und durch die Einschränkungen. Man war hier auf einem Weg, quasi ein Weltklasse-Match zu machen, aber das hat eben da nicht gereicht. Deswegen hat es dann eben nicht ganz so gepasst. Ten-Man-Tag, dann direkt hinten dran und eben auch das Match um die International Championship. Danach viele gute Matches, viele okay Matches. Schwächstes Match des Abends natürlich das Six-Man mit den Suzuki Gods, aber trotzdem natürlich ein toller Kampfabend, den wir hier serviert bekommen haben, mit sehr, sehr vielem hochwertigem Wrestling, und das hat auch wirklich Spaß gemacht. Ja, Markus, dann sind wir hier an der Stelle durch und du wolltest jetzt erstmal noch hier was von dem Media Scrum sagen. Kurz, ja,
ganz,
und knapp.
Wir kratzen schon alle 2 Stunden. Also Sting und Darby Allin haben wir alles gesagt. Will Ospreay hat sehr interessant was erzählt. Er hat gesagt, dass das Gefühl, die Augen der Welt waren sozusagen wirklich auf beide Matches gerichtet. Und er hat auch gesagt, sein Körper ist sozusagen am Rande des Zusammenbruchs. Also er wird wahrscheinlich auch heuer das letzte Jahr sein, wo er noch Indie-Wrestling-Dates macht. Vertrag läuft ja aus. Also entweder bleibt er bei New Japan oder AEW, wobei gemeint hat, er möchte nicht in den USA leben. Also wenn man irgendwo einen Will Ospreay noch im Indie-Bereich erleben möchte, dann wird es wahrscheinlich heuer. soweit sein. Und er hat ihm gesagt, also er hat sich teilweise die Brustmuskelsehne angerissen. Er hat da jetzt auch offenbar eine permanente Deformierung in dem Bereich. Also das geht auch nicht mehr weg. Das führt dazu, dass dann die Schulter, also dann dieser Bereich um die Schulter geschwächt ist. Die ist ihm auch bei diesem Tanahashi-Match rausgesprungen. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Der ist ja auch im G1, wie der sozusagen durchhält, auch Richtung All-In. Also er hat gesagt, All-In, er hat am Tag davor bei Rave Pro das Match gegen Shingo Takagi. Und er würde gerne bei All-In antreten, aber er arbeitet ja nicht für AEW. Das heißt, es liegt sozusagen an Tony Khan, da irgendwie sich was zu überlegen. Aber er wäre da sehr gerne auf jeden Fall dabei. Tony Storm hat eigentlich nur gesagt, ja, gegen Julia, die auch diese Challenge ausgesprochen hat, gegen Will and Nightingale, da würde sie gerne mal ein Match haben. Danielson hat von seiner Verletzung eben erzählt, das haben wir schon gesagt. Richtung All-In, also er hat gesagt, sehr viel Lob und schöne Worte für Zack Sabre Jr. gefunden, also das wäre mir persönlich mein Highlight, wenn wir das sehen würden. Er hat aber auch erwähnt, Osprey, Darby Allin, Orange Cassidy, Pac, gegen die er gerne mal wresteln würde, auch ein zweites Match gegen Kenny Omega hat es ja noch nicht gegeben, und er hat gesagt, er wird generell auch mal im G1 oder vielleicht auch für Defy, also in seiner Heimatregion, Seattle, Washington, gerne wresteln, aber er weiß halt nicht, wie schlau das vom Risiko her im Moment ist. Also sein Ziel ist im Moment, AEW so gut wie möglich zu machen. Und Tony Khan hat am Schluss noch ein bisschen was erzählt. Also wir haben schon gesagt, dass der Gate Record, das ist sein persönliches Highlight, also die guten Umsatzzahlen. Zum Pay-Per-View hat er sich schon ein bisschen geäußert zu den Zahlen. Er hat gesagt, die Zahlen sind besser als Forbidden Door im letzten Jahr, das waren 140.000, und besser als Double or Nothing heuer, das waren so im Streaming 135.000. Das heißt, das hat man auf jeden Fall getoppt. Das ist schon sehr, sehr gut. Zu Adam Cole hat er ihm gesagt, er war krank, er hatte Fieber. Er hofft, dass man das Lawler-Match nachholen kann. Und er hat gesagt, wegen internationalen Geschäft, er kann noch keine Details sagen, aber es wird jeder, wird All-In und All-Out sehen können. Also für die, die es nicht nach London schaffen, es wird auf jeden Fall die Möglichkeit geben, das live zu gehen. Es gibt keinen harten Roster-Split, da ist er gefragt worden von wegen, weil Punk gemeint hat, er ist ein Collision-Guy. Und ja, eben die Final-Countdown-Geschichte. Und vielleicht ganz kurz nur, man hat auch angekündigt, eben jetzt All-Out offiziell. Also sozusagen, wie geht's ganz kurz über den Sommer weiter? New Japan, haben wir gesagt, 4. 5. Juli haben wir dieses New Japan Strong Independence Day in Japan. Da sind Eddie Kingston und John Moxley auf der Card. Wir haben dann den G1 Climax, wo Eddie Kingston auch dabei ist, 15. Juli bis 13.8. Und bei AEW über den Sommer, wir haben am 15. Juli das Own Heart Cup Final. Das ist eine Collision-Ausgabe in Calgary, also sozusagen in Own Hearts Heimatstadt. Wir haben dann All-In London am 27. Tags davor, das Osprey-Shingo-Match am 26. haben wir angesprochen. Und All-Out-Weekend, also wird in Chicago stattfinden. Dynamite wird in der Now Arena in Chicago stattfinden. Collision und All-Out dann am 2. bzw. 3. September, also eine Woche nach All-In im United Center. Das sind sozusagen mal die Pläne für den Sommer bei New Japan und AEW.
Yes, und damit sind wir, glaube ich, auch ganz gut hier alle auf dem neuesten Stand. Wie gesagt, toller Kampfabend, tolle Veranstaltung mal wieder, und jetzt sind wir gespannt drauf, wie das alles weitergeht, und da halten wir euch natürlich auch gerne auf dem Laufenden. Wir freuen uns, vor euch auch von All In zu berichten, also von All Out natürlich, und auch in den kommenden Wochen sind wir natürlich da am Ball. Markus, finale Worte?
Oh, ich glaube, ich habe alles gesagt. Also ganz große Empfehlung, schaut euch die Card auf jeden Fall an. Schaut euch auf jeden Fall Omega Osprey an. Und wer sozusagen Freude an sehr, sehr gutem Wrestling hat, der ist hier ganz genau richtig bei dieser Show.
Kai, finale Worte?
Tippspiel ist ausgewertet. Ich habe einen Punkt weniger als Olf. Nervt mich. Podcast ist super lang und ich muss jetzt ganz dringend pinkeln.
Okay, wunderbar. Dann mache ich hier an der Stelle den Deckel drauf, während der Kai gleich den Deckel aufmacht. Und sage dann, wir hören uns am Donnerstag wieder zur Preview von WWE Money in the Bank. Und dann am Sonntag geht's weiter mit der Review zu WWE Money in the Bank. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß beim Zuhören. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, schaut gerne bei Patreon, bei Steady vorbei. In dem Sinne sage ich wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Headlock, Der Pro Wrestling Podcast.